Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert mit Patrick und Jana.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unklassisch. Und hallo, Jana.
Ja, hallo.
Auch heute machen wir es wieder zu zweit, zum Glück. Wir werden heute was ganz anderes machen, als wir es bisher gemacht haben. Und das können wir machen, weil ihr hört ja hier unsere Podcast-Linie mit den wechselnden Themen. Unsere Hauptlinie, oder zumindest die erste, die wir angefangen haben. Wir haben aber mit dem 1. Januar dieses Jahres auch eine zweite begonnen, die thematisch fokussierter ist. Und das sind unsere Folgen zu Vergils Aeneis, wo jeden Monat eine Folge zu einem der 12 Bücher der Aeneis rauskommt. Und wenn ihr das noch nicht entdeckt habt, dann laden wir euch dazu ein, da auch einzusteigen. Bisher sind bereits 2 Folgen erschienen. Wie schon gesagt, geht es heute aber um was ganz anderes. Etwas, das jetzt auf den ersten Blick zumindest vielleicht etwas entlegener ist. Und es befriedigt zum anderen auch unser Nerdtum, dem wir zum Beispiel in unserer Star Trek-Folge auch schon mal nachgegangen sind. Und jetzt habe ich lang genug um den heißen Brei herumgeredet. Worum geht es heute? Es geht um ein Medium, das wir noch nicht hatten. Es geht um Computerspiele. Oder um ein Computerspiel, und zwar ganz konkret um das Spiel Hades, also englisch ausgesprochen Hades. Wir schicken ein paar Sachen voraus. Das eine ist, dass wir sehr viel darüber sprechen müssen, was so in dem Spiel passiert. Deswegen können wir ohne ein paar Spoiler das Ganze nicht machen. Was wir aber auf jeden Fall machen, ist, dass wir das kennzeichnen für alle diejenigen, die wirklich die Story ganz für sich entdecken wollen. Wir kennzeichnen es auch in den Kapitelmarken für euch, aber für uns, wir haben ein bisschen drüber geredet, ist es nicht wirklich möglich, das ganz ohne Spoiler zu machen. Und das ist aber auch gar nicht so schlimm, oder, Jana?
Nee, weil es gibt in dem Spiel wirklich sehr viel zu entdecken. Sehr, sehr viel. Das könnten wir gar nicht alles abdecken. Selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir machen hier total die Spoilery-Diskussion, könnten wir gar nicht alles verarbeiten, was wir so gefunden haben. Also ich hatte erst jetzt gestern wieder so einen schönen Moment in einem Dialog, wo ich dachte, ach, ist das toll. Und ich spiele das jetzt wirklich schon eine lange Weile. Das heißt also auch mit so ein paar Basic-Infos zu dem, was im Plot so generell passiert in dem Spiel, gibt's immer noch sehr viel zu entdecken. Und wie ihr an dem Namen Hades, also Hades, vielleicht schon gemerkt habt, geht es hauptsächlich um griechische Mythologie.
Genau.
Das heißt, bei sehr vielen Dingen weiß man irgendwie sowieso schon, was passiert. Inwieweit damit gespielt wird oder nicht, da kommen wir noch zu. Und vor allem, finden wir, kann man in dem Spiel noch, auch mit so ein paar Basic-Spoilern immer noch super viel entdecken, weil das Spiel einfach großartig ist. Also kann man nicht anders sagen. Wir sind, glaube ich, beide ziemliche Fans. Das auch vorweg.
Wir stecken da auch beide noch drinnen, auch an unterschiedlichen Punkten, obwohl wir jetzt dem Ganzen wirklich schon relativ viel Zeit gewidmet haben. Also das kann man auch vorweg schicken. So, da ist man lang damit beschäftigt, auf jeden Fall. Es ist ein tolles Spiel, und in den nächsten Stunden vermutlich werden wir versuchen, euch ein bisschen darzustellen, warum das so ist und warum das Ganze eben auch aus einer philologischen Sicht sehr interessant ist. Dazu haben wir uns folgenden Fahrplan überlegt. 4 große Abschnitte. Das eine ist, dass wir zuerst ein bisschen darüber reflektieren wollen, wie wir grundsätzlich zu Computerspielen stehen und was wir für Erfahrungen damit haben. Dann werden wir natürlich die Basics zum Spiel besprechen. Was ist das für ein Spiel? Was macht man da? Und wie funktioniert es so ganz grob? Dann haben wir natürlich einen Blog dazu, wie die griechische Mythologie in Hades verarbeitet ist. Und abschließend wollen wir euch dann auch unsere eigenen Erfahrungen nicht vorenthalten und auch ein paar Tipps geben, wenn ihr zum ersten Mal in das Spiel einsteigt. Tipps, die wir gerne gehabt hätten.
Ja. Und wie immer natürlich, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, dann entgeht euch keine weitere Folge, weder von unserem wechselnden Format noch vom Deep Dive zu Vergil. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt den Podcast sehr gerne weiter.
Genau. Jana, wie sind denn so deine Erfahrungen mit Computerspielen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich muss da hier erstmal mit einem kleinen Disclaimer anfangen, weil Computerspiele an und für sich selber spielen ist eigentlich so überhaupt gar nicht mein Ding. Also ich weiß relativ viel über Computerspiele, so aus Passivwissen, was man so im FreundInnenkreis mitkriegt. Also da habe ich sehr viele FreundInnen, die viel zocken und die, glaube ich, seit 20 Jahren darauf warten, dass ich auch endlich mal ein Computerspiel spiele. Wenn ihr diese Folge hört, es ist passiert. Und ich gucke auch E-Sports, verschiedene Sachen, so wie ich eigentlich ziemlich viele Sportarten gucke. Das ist übrigens ein Thema, über das ich auch sehr viel sagen könnte. Das wäre allerdings keine eigene Folge, sondern ein eigener Podcast. Aber das hatten wir auch tatsächlich in der Vorbesprechung kurz als Thema, sowohl in Sachen Sport gucken als auch in Sachen Computerspiele. Was so in welchem Kontext, zum Beispiel im wissenschaftlichen Kontext an der Uni als akzeptable, in Anführungszeichen, Hobbys gelten. Also ich hatte da auf jeden Fall schon sehr viele sehr merkwürdige Blicke, wie du magst Fußball. Ja. Ja, und ich weiß auch, was Abseits ist, danke. Genau, aber das wirklich nur am Rande. Für mich war jetzt der Gedanke, dass wir eine Folge zu diesem Spiel machen möchten, auch mal ein Anlass, so meine eigene Komfortzone zu verlassen und zu sagen, so, jetzt spiele ich das einfach mal selber und guck, was passiert. Das war für mich auf jeden Fall ziemliches Neuland, sagen wir es so. Bei dir glaube ich eher nicht.
Nicht so auf jeden Fall. Bei mir ist es so, dass ich auf jeden Fall seit meiner Kindheit immer wieder oder eigentlich mehr oder weniger durchgehend irgendwie mit Computerspielen zu tun habe und hatte. Allerdings tatsächlich lange Zeit eben wirklich nur Computerspiele. Das war für meine Eltern wichtig, dass wir keine Konsole zu Hause haben, kein Gerät, das ausschließlich für Computerspiele da ist. Und das hat dann eben auch zur Folge gehabt, dass, weil Computer ja eben auch für andere Dinge ausgelegt sind und deswegen nicht mit den Spielen mitaltern, die auf ihnen gespielt werden sollen, dass ich dann eigentlich relativ schnell immer darauf zurückgeworfen war, nicht die aktuellsten Spiele spielen zu können. Und ich habe deswegen ich hatte die Möglichkeit lange Zeit nicht und dann irgendwann auch nicht das Bedürfnis, immer die aktuellsten Sachen zu spielen. Ich habe eigentlich so eine Gruppe von Spielen, die ich halt alle irgendwann mal in meiner Kindheit gespielt habe und die ich immer wieder mal ausgrabe. Das sind jetzt nicht notwendigerweise Retro-Spiele oder so, aber halt alles Sachen, die in den 90er Jahren rausgekommen sind, zum größten Teil jedenfalls. Und ja, das ist ein bisschen es ist so eine Art Comfort-Hobby für mich, glaube ich. Also man geht da einfach immer wieder zurück und über die Spielmechaniken, die Sounds, die Sprachausgabe und so weiter, hat man dann irgendwie einen Wiedererkennungseffekt und einen Vertrautheitseffekt und das finde ich, glaube ich, irgendwie ganz gut. Das Lustige ist, dass wahrscheinlich diese Art und Weise, Spiele zu spielen, auch mit ein Grund dafür war, dass ich nie in dem Sinne besonders gut war, wie man das wahrscheinlich nennen würde, also in einem kompetitiven Sinn. Ich habe auch zum Beispiel nie Multiplayer-Spiele gespielt. Immer nur Singleplayer-Spiele, weil mir diese ganze Konkurrenzgeschichte und so dann irgendwie zu viel war. Was aber nicht heißt, dass ich das nicht sehr bewundere. Also so eben E-Sport, jetzt die neuesten Entwicklungen, aber so ganz grundsätzlich einfach Leute, die gut darin sind, Computerspiele zu spielen, egal welche, das ist schon irgendwie faszinierend. Und denen sehe ich auch irgendwie gern zu oder schaue mir Videos an, die sie aufnehmen oder so.
Ja, Multiplayer wäre auch wirklich, das wäre, glaube ich, mein Untergang. Also ich guck zum Beispiel eigentlich total gerne League of Legends, aber ich würde es nie spielen wollen. Also ich finde es faszinierend, wie komplex und gut die Leute das können, aber um Himmels Willen, selber, ich würde da einfach untergehen.
Ich glaube, inzwischen muss man doch einfach sich eingestehen, dass das auch einfach ein Young People's Game ist. Also ich glaube...
Ja, wir sind zu alt dafür.
Man könnte da einfach nicht mehr auf das Level kommen, das ist einfach unmöglich.
Das sowieso nicht, aber ich würde das auch nicht kompetitiv. Ich würde das auch generell nicht spielen, weil so Multiplayer, da hält man ja nur den Laden auf.
Mir würde es genauso gehen. Ja, und jetzt speziell bei Hades, also ich hatte schon immer diese Berührungspunkte und ich habe jetzt irgendwie keine großen Schwierigkeiten gehabt, mich in Hades reinzufinden, auch deswegen, weil eins der Spiele, zu denen ich eben immer wieder zurückkomme, ist die Diablo-Reihe oder insbesondere Diablo 2. Da habe ich eigentlich aufgehört mit Diablo. Manche würden, glaube ich, sagen, dass das eine gute Entscheidung war. Aber das überlassen wir den Gaming-Podcasts, das zu bewerten. Und warum hat mir Diablo den Einstieg erleichtert? Weil das ein ähnliches Spielprinzip ist. Das Genre oder diese Gruppe von Spielen nennt sich Roguelikes. Und wir kommen dann gleich noch ein bisschen dazu, was die so auszeichnet. Aber deswegen waren mir so die grundsätzlichen Spielmechaniken, waren mir schon bekannt, wie ich da in das Spiel eingestiegen bin. Ich habe so ein paar Gedanken in der Vorbereitung gehabt dazu, was man, glaube ich, an der Stelle ganz gut unterbringen kann zu Computerspielen als Kunstform. Das ist ein Thema, das jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, immer wieder aufgekommen ist. in den entsprechenden journalistischen Kreisen auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da die Entwicklung ganz klar in die Richtung geht, dass die Anerkennung inzwischen da ist. Anders als der E-Sport, der immer noch irgendwie um Anerkennung kämpfen muss, sind Computerspiele ganz grundsätzlich als Medium, glaube ich, etabliert. Aber aus einer philologischen Sicht gibt es da schon deswegen viel zu holen, weil die Computerspiele wirklich eine ganz neue Art des Erzählens möglich machen.
Hm.
Nämlich eine, in der die Person, die das Medium konsumiert, eben tatsächlich aktiv daran mitgestalten kann, wie ihr eigenes Erlebnis dabei ist. Und das ist auch nichts Neues in dem Sinne, dass das auch schon bei Literatur versucht worden ist, erfolgreich versucht worden ist, so zu analysieren. Ganz konkret ist das die Strömung oder die unterschiedlichen Ansätze, die man so unter Reader-Response-Criticism zusammenfasst. Und das ist eine Art und Weise, Literatur zu verstehen, die ich grundsätzlich sehr sympathisch finde. Nämlich eine, die sich nicht mehr so darauf fokussiert, den Text losgelöst vom Leser oder der Leserin zu analysieren, sondern die eben diese Interaktion von Text und Leser ins Zentrum stellt. Ich werde jetzt hier nicht ins Detail gehen. Ein paar Namen kann man irgendwie nennen. Es sind vor allem Stanley Fish zum Beispiel im englischsprachigen Bereich, Roland Barthes im französischsprachigen und im deutschsprachigen Raum ist es vor allem Wolfgang Ise. Mit diesem Hintergrund aus der Literaturwissenschaft auf die Spiele zu blicken, finde ich irgendwie recht spannend, weil da eben das, was dort so auf einer reinen Ebene der Auseinandersetzung von Leser mit dem Text passiert, das lässt sich an Spielen eben tatsächlich mehr oder weniger direkt beobachten, weil man eben durch die Eingaben und die Entscheidungen und so weiter selber an der Erzählung mitwirkt. Das finde ich irgendwie cool. Und das hat mich auch immer schon fasziniert. Ist übrigens auch etwas, das mich bei so Tabletop-Kampagnenspielen wie Dungeons and Dragons fasziniert, wo es zwar sozusagen eine grundsätzliche Idee davon gibt, wie die Geschichte verlaufen soll, aber diese konkrete Ausführung der Geschichte wird eben durch die Entscheidungen von mehreren Leuten, bekommt dadurch seine Ausformung.
D&D war auch noch nie mein Ding, zum Leidwesen verschiedener Freundinnen. Ja, weiß auch nicht. Ich habe mir die Sachen immer lieber angeguckt, als sie selber zu spielen, bei Sport ja auch. Weiß nicht, was das über mich aussagt. Aber Computerspiele und Mitwirken am Entstehen und am Verlauf der Kunst und der Narrative ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und das sehe ich auch immer mehr, dass das auch entsprechend Anerkennung erfährt. Also so als Kinder der 90er kennen wir das ja noch mit dem, ihr geht Computerspiele und sonst was für Vorurteile. Und das ist also sehr im Wandel gewesen der letzten Jahre, zum Glück. Und bei E-Sports übrigens auch, habe ich so den Eindruck. Also ich vor allem so, als aus bekannten Gründen vor einigen Jahren sonst nichts stattfand, außer E-Sports in separaten Räumen, hat das, glaube ich, auch nochmal großen Aufwind gekriegt. Da habe ich auch angefangen, E-Sports zu gucken, weil sonst nichts lief an Live-Sport. Und also ich glaube, da bewegt sich gerade sehr viel. Also da bin ich jetzt auch, wie gesagt, das ist nur das, was ich so mitkriege im Internet und von Freundinnen. Baldur's Gate 3 muss man da noch nennen. Ich glaube, das hat auch nochmal, also haben wir beide nicht gespielt, aber noch nicht. Aber da, ja, bewegt sich sehr viel in Bewegung und sehr spannend. Sehr spannende Entwicklung in aller Richtung, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. In dem Zusammenhang wollten wir ganz kurz ein bisschen Werbung mal für ein Buch machen, das wir lustigerweise mehr oder weniger beide im Vorfeld der Vorbereitung dieser Folge gelesen haben. Und das ist Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow von Gabriel Zevin. Ein wirklich toller Roman, in dem Computerspiele und was sie für erzählerische und fiktionale Möglichkeiten bieten, ziemlich zentral sind für die ganze Geschichte.
Ja, wirklich großartiges Buch. Das war zwar gefühlt auch überall im Internet in den letzten 2 Jahren, aber auch völlig zu Recht. Also in dem Fall ist der Hype, finde ich, absolut gerechtfertigt. Und Fun Fact, es wird auch über die Ilias geredet.
Ja, genau.
An einer Stelle. Auf eine etwas merkwürdige Art und Weise, aber mit sehr interessanten Konsequenzen. Mehr möchten wir nicht verraten. Großartiges Buch, lest es alle.
Ja, also das sind so unsere beider Backgrounds, mit denen wir in dieses Spiel reingegangen sind. Was man natürlich auch noch vorausschicken muss, ist, dass wir jetzt, indem wir über Hades sprechen, eine ganze Flut an anderen Videospielen einfach nicht besprechen hier, in denen die Antike natürlich auch schon ein großes Thema war. Es ist nicht so, dass irgendwie Hades das jetzt für sich entdeckt hat oder so, sondern das war natürlich immer schon ein großes Thema. Ob jetzt das Ganze einfach nur den Schauplatz bietet oder ob da eben tatsächlich antike Mythologie nacherzählt wird oder so, oder auch antike Geschichte nacherzählt wird. Inzwischen gibt es dazu sogar eigene Forschung und das auch in nicht unerheblichem Ausmaß, auch innerhalb der klassischen Philologie.
Das ist dann ein Teil von Rezeptionsgeschichte und dann tut sich auch einiges.
Auch wenn wir jetzt über die ganzen vielen Spiele, in denen die Antike natürlich schon verarbeitet worden ist, nicht sprechen werden. Eines muss man hier, glaube ich, erwähnen, weil das auch große Popularität genießt und es wäre ein Versäumnis, es nicht zu nennen, nämlich die Reihe Assassin's Creed, möglicherweise die erste Assoziation, die viele haben, wenn es um antike Computerspielen geht. Mir ging es jedenfalls so. Assassin's Creed hat eine ziemlich komplizierte Story-Mechanik, die ich jetzt nicht im Detail ausführen kann und auch nicht könnte, aber die führt dazu, dass es da in den einzelnen Teilen dieser Reihe immer wechselnde Vergangenheitssettings gibt, die aber immer schon irgendwie auch mit der Antike oder der antiken Rezeption zu tun haben. Also ein Spiel in der Zeit der Kreuzzüge, eines spielt in Florenz und in der Renaissance. Rom kommt auch schon vor, Konstantinopel kommt auch vor. Aber es gibt auch einen Teil eben, der tatsächlich in der Antike spielt. Erstaunlich spät allerdings erst, 2018, nachdem es die Reihe davor schon ein paar Jahre gegeben hat. Und das ist Assassin's Creed Odyssey. Da geht es aber nicht um die Odyssee, wie man vermuten könnte, sondern es geht um den Peloponnesischen Krieg.
Das finde ich ja ein bisschen schade, muss ich sagen.
Ich finde es auch ein bisschen schade. Kann man aber, glaube ich, so zusammenfassen, dass wir beide das auch nicht gespielt haben und deswegen können wir nicht viel mehr dazu sagen. Aber erwähnt sollte es an dieser Stelle trotzdem sein.
Genau, kommen wir jetzt zu den Basics zum Spiel. Also was ist das überhaupt für ein Spiel, Hades? Also es ist erschienen im Jahr 2020 und es ist ein Singleplayer. Es wurde entwickelt von Supergiant Games, das ist also ein eher kleines Studio. Und du hattest ja schon gesagt, dass es vom Typ her ähnlich ist wie Diablo, insofern, dass es ein Roguelike ist. Das ist so die Genrebezeichnung und ich muss völlig gestehen, ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Genau, also Roguelike, was können wir uns darunter vorstellen?
Ich hätte es natürlich auch nicht gewusst, wenn ich nicht zufällig einen Retro-Game-Podcast hören würde, in dem das entsprechende Spiel, nachdem das Ganze benannt ist, Rogue-like, also wie Rogue, das Spiel Rogue, wenn ich den nicht gehört hätte. Das Spiel Rogue ist ein relativ frühes Computerspiel aus dem Jahr 1980 und das ist ein Setting, in dem man Runden basiert. Also mit Bewegungspunkten, die man quasi pro Runde einsetzen kann, um sich durch einen Dungeon zu bewegen. Killt man dort Monster. Die Level in dem Spiel sind, das war damals revolutionär, zufällig generiert. Das heißt, man weiß nie genau, worauf man sich einlässt. Es gibt das, was man als Permadeath bezeichnet. Das heißt, es gibt nicht mehrere Leben oder so, sondern wenn man stirbt, ist das Spiel aus. Man muss dann neu anfangen. Und es gibt als zusätzliche Erschwernis keine Speicherfunktion.
Das ist ziemlich hardcore.
Klingt hardcore, ist es, glaube ich, auch. Das ist dann tatsächlich auch der Ausgangspunkt einer relativ spannenden Diskussion über Roguelikes und was jetzt wohl als Roguelike gelten darf und was nicht.
Oh nein, Gatekeeping.
wird sehr kontrovers diskutiert und es werden irgendwie sehr harte Kriterien dafür angelegt, was jetzt wirklich ein Roguelike ist und was ein, das ist dann natürlich die von manchen Leuten bestimmt abwertend gemeinte Kategorie der Roguelites, also eine abgeschwächte Form von Roguelike. Und das sind dann Spiele, die diese Grundprinzipien, die aus Rogue, diesem Klassiker von 1980 kommen, die aufweichen. Ist eine Möglichkeit, es zu beschreiben, die andere Möglichkeit ist, es einfach zugänglicher zu machen. Da gibt's eben diese beiden unterschiedlichen Philosophien. Also es gibt Spiele, die tatsächlich diese Hardcore-Mechanismen übernehmen und andere Spiele, die das weiterentwickelt haben. Die Diablo-Reihe gehört, meine ich jetzt streng genommen, nicht mal zu den Roguelites, aber es ist auf jeden Fall, steht in der Tradition von Rogue, hat aber sozusagen so viele zusätzliche eigene Features drinnen, dass es da nicht mehr so in diese Kategorie reinfällt. Hades auf der anderen Seite, würde ich sagen, fällt schon relativ klar in diese Schublade der Roguelites rein, weil dieser grundsätzliche Ablauf, der ist schon sehr, wie es wohl in diesem Spiel von 1980 Rogue war, aber es ist eben nicht so unerbittlich wie dort. Es gibt zum Beispiel eine Speicherfunktion und die Art und Weise, wie mit dem Tod der Spielfigur umgegangen wird, darüber sprechen wir dann noch. Das ist ziemlich zentral für das ganze Spiel. solche Genres bei Computerspielen sind, Genres sind grundsätzlich interessant in jedem Bereich, wo man dieses Wort und diese Kategorie verwendet. Und bei Computerspielen ist es interessant zu beobachten, dass er auch jetzt mit zunehmender Verbreitung und zunehmender Akzeptanz natürlich auch neue Dynamiken entstehen. Früher konnte man irgendwie, wenn man Computerspielmagazine gelesen hat, war das irgendwie alles in 5 unterschiedliche Genres unterteilt. Action, Strategie, Adventure, Simulation und weiß ich jetzt nicht, noch ein 5. Und heute benutzt man eben dann schon solche Begrifflichkeiten, die sich dann eher von einem stilbildenden Spiel ableiten. Das ist deswegen interessant, weil das ja etwas ist, das also eine Dynamik ist, die aus der antiken Literatur irgendwie auch ein bisschen bekannt ist. Ne? Also gibt ja den Begriff des Archegeten, also der Person, die das erste Mal eine bestimmte Art von Werk geschrieben hat. Und im Griechischen, wir haben glaube ich schon in anderen Folgen darüber gesprochen, ist es ja dann auch so, dass der Dialekt, der in dieser ersten Verwendung benutzt worden ist, dann auch der Dialekt ist, der in allen weiteren Texten in diesem Genre verwendet wird.
Naja, da haben wir bei der Ilias, glaube ich, drüber geredet.
Das finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, dass es da diese, dass es diese Parallele da gibt. Und es bleibt auch nicht auf dieses, auf nicht auf Roguelike beschränkt. Also jetzt aktueller spielt man oder spielen viele Leute Spiele, die als Souls-like bezeichnet werden. Das heißt Spiele, die inspiriert sind von den Spielmechanismen der Dark Souls-Reihe, über die ich gar nichts weiß. Aber die Benennungskonvention, die ist offensichtlich die gleiche.
Interessant. Das war mir alles, bevor wir diese Folge vorbereitet haben, komplett unbekannt. Dann noch so die absoluten Basics zu Hades, bevor wir dann mal zur Mechanik kommen. Also man kann es auf so ziemlich allem spielen. Windows, Mac, Switch, alle möglichen anderen Konsolen. Also da gibt's keine Einschränkungen. Und dieses Jahr soll es sogar für iOS rauskommen, anscheinend, habe ich gelesen. Als es 2020 rauskam, wie gesagt, eher kleines Studio, war das aber total der Hit. Also ich habe das auch auf jeden Fall 2020 an verschiedenen Stellen im Internet, TM, mehrfach gesehen. Es hat auch diverse Game of the Year Awards eingestrichen und, das haben wir jetzt auch im Zuge der Recherche gefunden, für das zweite Quartal diesen Jahres ist ein Sequel angekündigt. Mhm. Das soll also irgendwann in Q2 für Windows Early Access rauskommen. Und das werden wir dann wohl auch spielen. Mal gucken, wann wir dann dazu kommen, dazu eine Folge zu machen, aber es wird auf jeden Fall passieren. Okay, jetzt haben wir lang genug über das Spiel geredet, ohne über das Spiel zu reden. Was passiert jetzt in diesem Spiel? Also, man selbst als Spielerin spielt Zagreus, der ist eine Figur aus der griechischen Mythologie, allerdings jetzt keine große Figur, da kommen wir auch nachher nochmal zu, aber ist auf jeden Fall ein Sohn von Hades, auch in der griechischen Mythologie. Also, und der Sohn von Hades, Zagreus, möchte aus der Unterwelt vor seinem Vater fliehen. Mhm. Und dann kämpft er sich eben durch die Unterwelt auf seiner Flucht. Das ist eben dieses Level- und Raumbasierte, was wir von diesem Rogue-Spiel sozusagen haben. Und da kämpft man sich also so mit verschiedenen Waffen, das nennt sich wohl Hack-and-Slash-Style, kämpft man sich durch gewisse Regionen in der Unterwelt, die man auch aus der Mythologie kennt. Also es gibt da Tartarus und Asphodel und Elysium. Und am Ende gibt's noch einen Tempel des Styx. Styx ist ja der Fluss, der die Unterwelt von der lebenden Welt, also unserer Welt, trennt.
Mhm.
Und also Zagreus möchte fliehen und das klappt meistens nicht so wahnsinnig gut. Dazu gleich mehr. Und man kämpft sich also durch diese Level und immer durch verschiedene Kammern, also so einzelne Räume.
Es ist raumbasiert, ne? Das habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen. Das ist im originalen Rogue war es eben so, dass, und in Diablo zum Beispiel ist es auch so, dass die Räume wirklich komplett bei jedem Spieldurchlauf neu generiert werden. Das ist hier aber nicht so, es ist so eine Art Mischform. Also wir haben quasi fixe Räume und die Räume kommen aber in einer zufälligen oder mehr oder weniger zufälligen Reihenfolge.
Ja. Ja, es gibt so ein paar Mechanismen, da gehen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber man erkennt irgendwann den Aufbau von den Räumen schon wieder, aber die kommen dann in beliebige Abfolge. Man geht also in so einen neuen Raum rein, metzelt alles nieder, was da an Monstern zu finden ist, und dann gibt's am Ende eine Belohnung.
Mhm.
Man weiß auch vorher, was das ist. Mhm. Also es gibt sehr viele Währungen in diesem Spiel, die man für verschiedene Dinge braucht. Oder man trifft einen Gott oder eine Göttin, die einem dann einen Boon schenkt, also eine extra Fähigkeit. Meistens hat man auch die Auswahl zwischen zwei oder sogar noch mehr verschiedenen Räumen. Das heißt, man kann sich sehr genau aussuchen, welche Art von Belohnung man bekommt.
Mhm.
Und auch so kann man also so ein bisschen beeinflussen, wie das Spiel, wie der Run verläuft.
Und so entsteht dann das, was man in den Foren dazu als Bild bezeichnet. Also quasi die Zusammensetzung der Figur, weil man ja mehr oder weniger in jedem Raum holt man sich ja entweder eine von diesen Währungen eben, die man später eintauschen kann, oder eben eine Spezialfähigkeit, die dann für diesen Durchlauf, diesen Run bleibt. Und diese Spezialfähigkeiten bauen teilweise auch aufeinander auf. Das heißt, wenn man eine bestimmte zu einem früheren Zeitpunkt wählt, dann hat man später die Chance, andere Fähigkeiten zu bekommen, die die bereits bestehenden Fähigkeiten entweder verstärken oder mit irgendwas anderem kombinieren. Und wenn man das in einer günstigen Art und Weise hinbekommt, dann erzeugt die Figur viel Schaden. Und viel Schaden zu erzeugen ist gut, weil dann kann man die Räume schneller clearen, also von Gegnern befreien.
Das ist mit den Builds, das ist nicht so schwer, wie es sich jetzt vielleicht angehört hat. Ich habe es auch geschafft.
Also da kommen wir dann später noch genauer dazu, aber es ist, das Spiel macht einen wirklich guten Job darin, jemanden da einfach reinzuwerfen und per Trial and Error das selber alles herauszubekommen, und das funktioniert wirklich sehr gut.
Ja.
Keine Angst.
Ja, also wie gesagt, ich habe das geschafft, jeder kann es schaffen. So, wie gesagt, man trifft eben verschiedene Göttinnen, die einem diese Belohnungen geben, und auch so trifft man verschiedene Figuren aus der griechischen Mythologie. Man trifft auch Leute wie Achill, man trifft auch Eurydike, da gehen wir nachher nochmal drauf ein.
Mhm.
Und ich hatte ja schon gesagt, das klappt mit dem Fliehen eher so nicht so wahnsinnig optimal, weil man stirbt eigentlich die ganze Zeit.
Ja.
Und selbst wenn man das Spiel in Anführungszeichen schlägt, weil man sich durchkämpft, dann stirbt man trotzdem. Man stirbt einfach nach jedem Run.
Mhm.
Egal, wie lange man den Run geschafft hat. Dann gibt's eine Animation, wo Zagreus schön verendet. Also es ist sehr ästhetisch aufbereitet. Und dann kommt man im House of Hades. Ganz unten in der Unterwelt klettert man dann aus dem Styx raus, aus dem roten Wasser. Und ist irgendwie wieder am Anfang, aber nicht so, wie das jetzt bei Rogue anscheinend der Fall war.
Mhm.
Sondern ist jedes Mal, wenn man wieder auf den Anfang in Anführungszeichen kommt, nachdem man bei dem Run irgendwann dann gestorben ist, gibt's wieder neue Gespräche im House of Hades, weil da laufen auch sehr viele Figuren rum. Es gibt neue Informationen und es gibt auch verschiedene Quests und verschiedene Erzählstränge in der ganzen Geschichte, die man dadurch durch diese Gespräche und den Austausch mit den ganzen Figuren voranbringen kann. Sowohl in den verschiedenen Kammern, in den verschiedenen Leveln und auch im House of Hades.
Mhm.
Das heißt, das ist nicht so im Sinne von, man ist tot und dann ist das Spiel vorbei und man fängt bei Null wieder an, sondern man ist tot die ganze Zeit wieder. Und aber trotzdem hat es einen weitergebracht. Selbst wenn man irgendwie in der dritten Kammer sterben würde, hat einen das trotzdem weitergebracht, den Run zu machen, weil jedes Mal die Geschichte weitergeht, wenn man wieder im House of Hades ankommt. Und das ist einfach absolut großartig von der Mechanik her.
Genau, also es ist kein Reset oder so, wie das eben bei Rogue wäre. Und das ist ja auch in die Geschichte gut eingewoben. Also Zagreus, wie er in der englischsprachigen Version natürlich heißt. Zagreus ist ja auch kein Sterblicher. Und entsprechend, wenn er dann eben besiegt wird, dann, er wird nicht in dem Sinn wiedergeboren, aber er kehrt eben dorthin zurück, wo er herkommt, mehr oder weniger. Er kann eben sein Leben nicht im sterblichen Sinne verlieren. Ja, so entsteht irgendwie diese sehr, sehr interessante Dynamik, wo man nicht in dem Sinn belohnt wird dafür, dass man stirbt, so ist es nicht, aber es nimmt quasi dem Tod im Spiel dieses Element der Bestrafung, das Ganze sonst hat. Also wie du schon gesagt hast, ne, man wird immer belohnt dafür, was man gerade getan hat, egal wie viel es war und egal wie weit man gekommen ist, damit dass die Story weitergeht. Das fand ich, also ich fand es auch genial, und ich find's einfach von dieser Grundidee her, das zu nehmen, was Computerspiele eben im Gegensatz zur realen Welt ermöglichen, nämlich dass man eben wieder neu anfangen kann und was Neues ausprobieren kann, dass man das einfach nicht nur als Spielmechanik, sondern sozusagen als integralen Bestandteil der Story und des Spielerlebnisses einbaut. Das ist wirklich eine super coole Entscheidung. Und das ist auch etwas, das, glaube ich, in fast allen Besprechungen dieses Spiels sehr positiv hervorgehoben wird, dass das einfach eine Entscheidung ist und ein Kunstgriff ist, der total einfach ist irgendwie, aber man muss halt auch erstmal drauf kommen.
Ja, ich fand das wirklich gerade so als ziemlicher Newbie bei Computerspielen, also gerade als ich angefangen habe mit dem Spiel, bin ich schon sehr oft sehr schnell gestorben, weil ich einfach so gar nicht wusste, was ich überhaupt machen soll. Und bei wahrscheinlich einigen anderen Spielen wäre das ziemlich frustrierend, wenn man da die ganze Zeit ziemlich schnell drauf geht und denkt, ja, Mist, jetzt bin ich wieder beim Anfang und auf Null und es hat gar nichts gebracht und ich komme hier nicht vorwärts und alles nervt. Ich konnte auch nicht gut verlieren als Kind. Das ist, glaube ich, auch keine so tolle Aussage, aber es gehört auch dazu. Und dadurch aber, dass das bei Hades eben überhaupt nicht schlimm ist, dass man verliert, in Anführungszeichen, indem man stirbt, weil es halt darauf ausgelegt ist, dass du das, also du kannst es eigentlich ewig weiterspielen. Ja, deswegen eliminiert es eigentlich dieses Frustrationsding mit, Mist, schon wieder verloren. Und das hat mich auch wirklich bei Stange gehalten. Also ich habe das dann halt, dann machen wir jetzt den nächsten Run. Macht ja nichts. Also ich fand es wirklich, ich kann das gar nicht überbetonen, wie großartig ich das fand beim Spielen. Und es hat auf jeden Fall maßgeblich dazu beigetragen, dass ich das weitergespielt habe.
Ja, das ist auch etwas, das das Spiel sehr gut macht, dass es hat diese Motivierung durch die Story und die Belohnung für jeden Run, egal wie lange er gedauert hat. Es hat aber auch eine spielmechanische Komponente, die es einfach immer interessant hält, denn natürlich ist es so, die Story schreitet voran und es passieren dann natürlich schon Dinge. Die Mechanik bleibt immer die gleiche, aber tut sich dann schon was und es gibt schon den Moment zum Beispiel eben, wo man das erste Mal den Run komplett durchgespielt hat. Darauf könnt ihr euch auch einstellen, das wird ein bisschen dauern. Also bei mir war es, glaube ich, der 40. Anlauf oder so, in dem ich das erste Mal durchgekommen bin. Und das ist dann schon ein Einschnitt, der auch markiert wird. Es gibt dann aber diverse Mechanismen, die im Spiel sind, die das, was man in Gaming-Kreisen eben als Endgame-Problematik bezeichnet, nämlich wie bleibt das Spiel interessant, auch wenn sozusagen die Hauptgeschichte abgeschlossen ist. Das löst Hades ziemlich gut und hat einfach sehr viele unterschiedliche Mechanismen eingebaut, die es einfach ermöglichen, da immer neue Herausforderungen zu finden. Auf der einen Seite. Und was ich auch sehr cool fand und was sozusagen ein bisschen das Gegenstück ist zu dieser Art und Weise, wie die Story präsentiert wird, dadurch, dass man den Story-Fortschritt vom Spielerfolg auf der spieltechnischen Ebene irgendwie entkoppelt, hat das auch den sehr spannenden Effekt, dass man, also mir geht's zumindest so, viel befreiter in dieses Spiel reingeht und einfach sehr viel experimentierfreudiger ist. Also man muss sich eben nicht wie bei Diablo zum Beispiel, wo man sich von Anfang an schon für einen Charaktertypen entscheiden muss und dann trifft man Entscheidungen für bestimmte Fähigkeiten und die bestimmen dann auch bis zum Ende des Spiels, wie sich der Charakter entwickelt und so. Das ist bei Hades alles ausgehebelt und man kann bei jedem Durchlauf was ganz Neues machen. Man kann sich mit einem neuen Gott anfreunden, mehr oder weniger, oder auf den oder die fokussieren. Man kann aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Waffen wählen, die dann nochmal in unterschiedliche Subtypen ausdifferenziert sind. Und auch da hat man natürlich Lieblingswaffen, aber da ist man auch irgendwann dann motiviert, was Neues auszuprobieren und was zu nehmen, was man vorher noch nicht hatte. Das ist wirklich eine Experimentierfreudigkeit, die da suggeriert wird, die ich in dieser Form und in dieser motivierenden Form vor allem bei anderen Spielen so einfach gar nicht kenne.
Ja. Und das Spiel, nicht nur durch die Mechanik an und für sich, motiviert einen, das alles Mögliche auszuprobieren, sondern es gibt auch eine Extraspielmechanik, das nennt sich die Fate List of Minor Prophecies. Also die schicksalshafte Liste der kleineren Prophezeiungen. Das ist etwas, was Zagreus nach so ein paar Runs kaufen kann. Bei dem House Contractor im House of Hades, da gibt's da so ein Geisterviech, bei dem man dann für die verschiedenen Währungen, die man so einsammelt, verschiedene Sachen kaufen kann. Und da kann man auch diese Fated List kaufen. Und da sind dann eben diese ganzen Prophezeiungen, in Anführungszeichen, drauf, was Zagreus alles mal machen soll. Und ja, im Prinzip ist es eben alles mal auszuprobieren. Also wenn man jeden Boon von jeder Gottheit einmal ausprobiert hat, dann gibt's eine extra Belohnung. Wenn man jede Waffe einmal ausprobiert hat, gibt es eine extra Belohnung. Wenn man sich mit den ganzen extra Untertypen von den Waffen einmal durchgekämpft hat, gibt es eine extra Belohnung. Das heißt, man wird wirklich nicht nur mit Spielfreude, sondern auch nochmal von dem Spiel selber dafür belohnt, wirklich alles einmal auszuprobieren. Was ich auch ganz großartig fand, weil, ist eine Liste, ich muss sie abarbeiten. Ganz schrecklich.
Ich fand das ja auch so interessant, wie wir da das vorbereitet haben und dann natürlich unsere Spielerfahrungen abgeglichen haben und sich dann einfach schnell herausstellt, dass wir einfach sehr unterschiedliche SpielerInnen-Typen einfach auch sind.
Offensichtlich, ja. Also ich glaube, ihr lernt in dieser Folge sehr viel über uns beide.
Ich glaube.
Ich habe noch nie eine Liste gesehen, die ich nicht abarbeiten musste. Und das war aber für mich auch insofern ganz gut, weil ich ja auch keine Ahnung habe. Also wenn ich jetzt so eine Beschreibung von so einer Waffe sehe, was die alles macht, dann kann ich mir darunter mittlerweile schon, aber am Anfang konnte ich mir da gar nichts drunter vorstellen. Ja, mit X macht man das und mit Y das und ja, was bringt mir das jetzt, wo und wie, also keine Ahnung. Und dadurch, dass ich aber jede Waffe und jeden Boon und alles Mögliche einmal ausprobieren musste, in Anführungszeichen, hatte ich danach dann schon irgendwie eine ganz gute Idee, welche davon ich mag und welche nicht. Durch Ausprobieren einfach.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass es schon, obwohl es jetzt nicht dieses klassische Aufleveln gibt, wie es das bei Diablo gibt oder so, es gibt schon manche Sachen, die quasi bleiben. Also es gibt eine bleibende Entwicklung, es gibt auch, das ist ja auch immer wichtig bei Spieldesign, glaube ich, dass es eine Form von, also nicht nur, dass man als Spieler die Spielmechaniken besser beherrschen lernt, sondern dass es auch so eine Art Progression in der Figur gibt. Das war den DesignerInnen des Spiels offensichtlich klar, dass das auch relevant ist und deswegen gibt es da schon auch solche Sachen. Also es gibt quasi Charakterwerte oder bestimmte Attribute, die man steigern kann und damit kann man dann zum Beispiel beeinflussen, dass man beim Betreten von Räumen zum Beispiel eine bestimmte Menge an Lebenspunkten zurückbekommt oder dass man eine kleine Menge Münzgeld bekommt beim Betreten eines Raumes oder so und noch viele, viele andere Dinge.
Genau, und die Waffen.
Genau.
Die Waffen kann man auch aufleveln. Und diese Waffen, wenn man die einmal aufgelevelt hat, dann bleiben die auch aufgelevelt. Es gibt schon diverse Sachen, die in dem Spiel immer besser werden, je mehr Runs man gemacht hat und je mehr man eingesammelt hat. Aber es wird nichts schlechter, sozusagen. Also man kann sich immer neu irgendwie ausprobieren und es hat jetzt eigentlich nur gute Konsequenzen, je mehr Runs man macht. Das ist, glaube ich, so die Bottomline.
Wenn euch das jetzt alles zu technisch vorkommt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist wirklich relativ intuitiv. Das Spiel hat auch zum Beispiel kein Tutorial. Also man wird da einfach reingeworfen und dann macht man halt einfach mal.
Und dann ist man sehr schnell sehr tot, wenn man das wie ich, what is happening, wie bemerkt man sich überhaupt, Hilfe.
Aber das gehört, glaube ich, auch zu dieser Erfahrung dazu, dass man eben sich diese Welt selbst erschließt. Das ist schon wichtig, weil man geht da eben raus, man redet mit all diesen Figuren, die man irgendwie noch nie gesehen hat, man wählt sich irgendeine Waffe aus, man hat keine Ahnung, was die alle tun und geht dann raus in den Tartarus, das erste Level. Zu dem Zeitpunkt hat man eben noch gar keine Steigerungen bei den Attributen. Man hat überhaupt keine Erfahrung im Handhaben der Waffen und mehr als ein paar Räume weit wird man wahrscheinlich nicht kommen.
Ja, man hat auch nicht sehr viel Health, also so Gesundheit. Das kann man dann auch nicht steigern, wie viel Gesundheit man haben kann.
Und dann steigt man eben das erste Mal wieder aus der Styx und dann realisiert man eben, dass es nicht so schlimm ist zu sterben. Das ist schon ein cooler Moment.
Ja, richtig. Los geht's eigentlich erst, wenn man das erste Mal gestorben ist.
Muss man sich drauf einlassen, aber es fällt nicht schwer, sich drauf einzulassen.
Das ist Teil der Experience.
So, nachdem wir jetzt, glaube ich, einen halbwegs guten Überblick darüber gegeben haben, wie so der generelle Spielablauf ist, kommen wir zum aus Sicht unserer Podcast-Orientierung spannendsten Teil, nämlich die Frage, wie die griechische Mythologie in Hades verarbeitet ist. Vorangestellt, mild Spoilers. Aber es handelt sich eben um mythologische Inhalte. Also wenn ihr da ein bisschen was drüber wisst, dann wird das meiste von all dem nichts besonders Neues für euch sein.
Und wir verraten jetzt auch nicht die ganze Storyline.
Fangen wir doch an mit unserer Hauptfigur, Zagreus. Der ist ein sympathischer, sarkastischer und an manchen Stellen auch leicht meta-kommentierender Held. Also der sozusagen auf seine eigene Situation in diesem Spielkontext Bezug nimmt. Und der basiert auf einer konkreten mythologischen Figur. Konkret ist der falsche Ausdruck eigentlich, weil so konkret ist sie gar nicht. Nee. Also Zagreus ist eher eine der obskureren mythologischen Figuren und auch eine, die sich dadurch auszeichnet, dass es eben sehr unterschiedliche Varianten von ihr gibt, was irgendwie gut passt, finde ich. Also, dass sozusagen die Hauptfigur unserer Erzählung eine Figur ist, die so viele, viele Facetten und viele, viele Gesichter hat. Er gehört jedenfalls nicht wirklich zu den kanonischen Figuren der griechischen Mythologie. Es ist keinen großen Sagenkreis um sich herum oder so. Kommt wohl innerhalb der Mythologie, der griechischen Mythologie, des griechischen Mythos, ist er eher mit so Mysterienreligionen und der Orphik assoziiert und ist ein Sohn von Hades oder von Zeus und Persephone, also das so viel ist quasi fix für die Story. Und so ganz grob kann man sagen, seine Erzählung in der Mythologie läuft darüber, dass er stirbt und dann als Dionysos wiedergeboren wird. Deswegen ist er eine mythologische Figur, die sich natürlich wunderbar eignet für die Heldenfigur in diesem Spiel, die sterben muss und wiedergeboren werden muss, mehr oder weniger. Also diese Figur des Gottes, der stirbt und dann wiedergeboren wird, ist auch etwas, das man aus anderen Religionen kennt, aus dem Christentum nicht zuletzt, aber auch zum Beispiel aus der altägyptischen Religion. Osiris ist auch so eine Figur. Was sie auf jeden Fall gemacht haben, die DesignerInnen des Spiels, ist sich eine gute Figur aussuchen für dieses Spiel, nicht nur wegen dieser Mechanik, sondern einfach auch, weil es natürlich gut ist, eine Figur zu haben, die jetzt nicht so zentral ist, dann kann man irgendwie mehr damit machen, narrativ.
Mehr Leerstellen, die man auffüllen kann, wie man möchte.
Das ist grundsätzlich etwas, was das Spiel sehr gut macht und sehr gut versteht und was auch dazu beiträgt, dass das sozusagen als mythologische Neuerzählung, mythologische Neufassung so gut funktioniert, dass Mythos und Mythologie eben gerade nicht irgendeine Form von Katalog ist mit fixen Geschichten, da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, sondern dass es das Wesen von Mythos eigentlich ist, diese etablierten Stories neu zu erzählen, zu variieren, konkurrierende Varianten zu erzählen. Das merkt man, finde ich, total. Also das Spiel ist irgendwie sehr, sehr eigenständig und sehr selbstbewusst in dem, was es erzählt. Es versucht nie irgendwelche so Momente zu schaffen, wo man einfach nur diesen Moment hat von wegen so, habe ich jetzt wiedererkannt, sondern das ist alles immer eingebettet und mit eigener Bedeutung aufgeladen.
Ja, und ich finde, man merkt auch einfach, dass die da wirklich tief in der Materie drin sind. Also überhaupt so eine Figur wie Zagreus schon ziemlichen Untiefen der Mythologie rauszufischen. Also man merkt einfach, dass die da wirklich tief sich reingearbeitet haben und da Freude dran hatten, das neu zu interpretieren. Und wir hatten Freude dran, das zu entdecken, wie sie es interpretiert haben. Wie ihr jetzt auch schon rausgehört habt, also Hades kommt vor und Persephone, das ist jetzt ein milder Spoiler, das ist, glaube ich, einen der ersten Runs findet Zagreus nämlich heraus, dass Persephone seine Mutter ist. Das wusste er vorher nicht und Persephone ist auch nicht mehr da in der Unterwelt. Sie ist verschwunden und niemand weiß, wo sie ist. Und dann wird es sozusagen Zagreus' Ziel, Persephone zu finden. Und das bedeutet, wir haben hier auch sozusagen eine der wirklich unzählig vielen Neuerzählungen von Hades und Persephone. Also Hades und Persephone ist in momentan seit einigen Jahren. Und eine Sache, die ich auch dazu anmerken wollte, weil natürlich Hades und Persephone in der Mythologie, wie es meistens erzählt wird, ist es ja der Raub der Persephone. Als ich dann einmal die Bernini-Statue gesehen hatte, wir hatten es schon in Galleria Borghese an anderer Stelle, kann man das auch nicht mehr anders sehen, sozusagen, wie Hades Persephone da wegschleift. Also das ist dann eine der typischen mythologischen Erzählungen mit sexualisierter Gewalt und so weiter. Und das ist dem Spiel auch bewusst. Und wie gesagt, die ganze Storyline möchten wir nicht spoilern, aber wenn ihr da so drauf seid wie ich und es trotzdem gerne wissen wollen würdet im Vorfeld, es ist nicht eine Geschichte von sexualisierter Gewalt bei Hades und Persephone und das fand ich auch eine gute Entscheidung.
Ja.
Und auch wie es dargestellt und verhandelt wird, fand ich sehr interessant und das kann man auch nur entdecken, Schritt für Schritt mit Zagreus zusammen, wie sie das konkret umgesetzt haben.
Genau. Ja, ich glaube, dann haben wir mal das Wichtigste zu Zagreus gesagt. Wie das bei guten Hauptfiguren ist, wird er ja irgendwie erst durch die Interaktion mit den anderen Figuren überhaupt erst zu einer richtigen Figur. Insofern ist es okay, wenn wir da jetzt weitergehen. Die nächste Figur ist natürlich der namensgebende Hades, also Hades, der Gott der Unterwelt. Und der wird irgendwie sehr sehr spannend dargestellt, finde ich, weil es fängt irgendwie an mit, er ist eine Vaterfigur, er ist eine sehr strenge Vaterfigur, ganz offensichtlich.
Mhm. Ja, Zagreus möchte ja auch von ihm weg. Also das ist ja der ursprüngliche Antrieb für ihn, aus der Unterwelt zu entfliehen, ist ja, dass er weg möchte von seinem Vater. Und er hatte da irgendwie auch einen Job in der Verwaltung von Hades, also von der Unterwelt, den er auch so absolut gehasst hat und von dem er dann gefeuert wurde, weil er zu unfähig war. Und Hades staucht ihn eigentlich permanent zusammen.
Ja.
Es ist schon ein bisschen unangenehm am Anfang.
Also so viel kann man vorwegnehmen, es wird dann weniger unangenehm, aber es bleibt irgendwie immer, bleiben so kleine Elemente übrig, die einen immer daran erinnern, dass es da diese problematische Geschichte gibt. Also es geht dann sehr viel um Verzeihen und Verständnis in der weiteren Folge, aber es gibt immer so Momente, wo man irgendwie daran erinnert wird, dass das nicht aufhört. Grundsätzlich kann man Hades, glaube ich, als übel gelaunt beschreiben, als eigentlich grundsätzlich übel gelaunt.
Ja, er faltet auch alle zusammen, nicht nur Zagreus.
Ja, also man merkt irgendwie, dass er unzufrieden ist mit seinem Leben, wenn man es so nennen kann, oder halt mit seinem Los.
Ja.
Das wird dann auch noch ausdifferenziert im Verlauf der Erzählung. Und das mit der Bürokratie hast du schon erwähnt, das ist irgendwie auch eine sehr, sehr gute Zeichnung. Also die Unterwelt ist irgendwie ein, du hast es beschrieben als toxischer, mit Bürokratie überladener Arbeitsplatz, und das trifft es irgendwie ziemlich gut.
So wird es einem auf jeden Fall am Anfang dargestellt.
Ich habe mich auch erinnert gefühlt an so eine kleine Textminiatur von Kafka, die heißt Poseidon und ist eine sehr ähnliche Beschreibung des Loses eines Gottes, der quasi mit Verwaltung beschäftigt ist, nur dass es in dem Fall eben nicht um Hades geht, sondern um Poseidon, der mit der Verwaltung der Meere und der Gewässer so sehr beschäftigt ist, dass er eigentlich sein Gottsein gar nicht mehr genießen kann. Genau, und was wir ja schon gesagt haben, ist, dass Hades diese holzschnittartige Figur eben aber nicht bleibt, sondern dann im weiteren Verlauf ausdifferenziert wird. Und man hat eben wirklich dieses Moment, dass man anfängt, ihn zu verstehen.
Hm.
Auch wenn sozusagen die ersten Spielstunden davon geprägt sind, dass man eigentlich nur negative Erfahrungen mit ihm macht. Und dann ändert sich das aber.
Ja, und auch zu dem Zustand der ganzen Unterwelt, dass da auch so einiges im Argen ist, was auch dazu führt, dass eben diese überladene Bürokratie überall ist und so weiter und niemand hinterherkommt. Das ist auch eine jetzt nicht super prominente, aber schon existierende Storyline, die man auch im Laufe des Spiels weiter verfolgt.
Ja, dann kommen wir zu Nyx, der Personifikation der Nacht und die Tochter von Chaos. Und sie ist auch die Mutter von einigen Figuren, die auch vorkommen im Spiel, nämlich zum Beispiel Hypnos und Thanatos.
Hm, der Schlaf und der Tod.
Und sie ist die Ziehmutter von Zagreus. Und sie ist auch diejenige, die ihm vor allem am Anfang irgendwie die wichtigsten Informationen gibt, ihn irgendwie auf die richtige Fährte bringt.
Und er denkt ja am Anfang, das ist seine biologische Mutter, und findet dann eben heraus, dass das alles komplizierter ist. Und dieses sehr unterstützende Verhältnis, was sie haben, bleibt aber.
Das ist einfach sehr schön zu beobachten, finde ich irgendwie auch. Weil gerade so in der späteren Phase des Spiels ist das dann eigentlich irgendwie so der Kern, dass sie dann irgendwie gemeinschaftlich daran arbeiten, dass diese Beziehung weiter aufrecht bleibt, und die bekommt dann irgendwie eine neue Qualität. Das ist irgendwie sehr, also dass man sich für dieses Detail so viel Zeit genommen hat, das auch mit so viel Text irgendwie auszuerzählen. Kann irgendwie als Beispiel, finde ich, stehen dafür, wie viel Liebe in dieses Spiel ganz offensichtlich geflossen ist. Das ist wirklich sehr schön.
Genau, also Nyx trifft man genauso wie Hades selbst meistens im House of Hades. Also wenn man gestorben ist und dann wieder durchspaziert durch das House of Hades, dann sitzt Hades meistens an seinem Tisch, wo er die ganzen Belange der Seelen, die da bei ihm auflaufen, irgendwie alle ablehnen muss. Und Nyx steht meistens vor der Lounge. Und wenn die da sind, sollte man auf jeden Fall mit denen reden, immer. Genau, und du hast schon Chaos angesprochen, und auch Chaos, aus dem alles entstand, ist eine Figur in diesem Spiel. Und Chaos als Figur ist immer so ein bisschen, versteht immer nicht so ganz, was die Göttinnen da eigentlich so treiben und was Zagreus so treibt, aber findet es irgendwie auch unterhaltsam. Also das sind wirklich immer die besten Dialoge mit Chaos, finde ich. wie Chaos dann versucht, da irgendwie so ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich die ganzen Kreationen, die ja vom Chaos kommen ursprünglich, was die da jetzt eigentlich alle so treiben. Und eine Sache, die ich auch sehr schön finde, ist, dass Chaos ist, wird mit they, them Pronomina. Und das wird auch nicht weiter thematisiert, das ist einfach so.
Genau, also das gilt ja generell, finde ich, für jede Form von Queerness in dem Spiel. Die ist einfach akzeptiert und wird nicht näher thematisiert und gerade deswegen funktioniert es so gut. Ja.
Ja. Zu Chaos runtergehen versuche ich eigentlich einmal pro Run schon, meistens eher am Anfang. Und auch zu Chaos runterzugehen bringt auf jeden Fall die Story weiter in Wegen, die man am Anfang noch nicht absehen kann.
Ja, wer auch vorkommt, sind die Furien, respektive die Erinien oder auch Eumeniden, wie man sie ja im Griechischen eigentlich, also Erinien und Eumeniden sind die griechischen Bezeichnungen. Und zwar sind das drei an der Zahl, Megaira, Alecto und Tisiphone. Alles sind Namen, die in der Literatur eben auch so vorkommen. Alecto wird uns bei Vergil noch ein bisschen beschäftigen. Die sind irgendwie ganz interessant, weil eine von denen ist sehr prominent und die anderen bleiben so ein bisschen im Hintergrund. Megaira ist diejenige, die man als erstes trifft, also die spielt die Rolle eines Zwischenbosses quasi am Ende von Tartaros. Als man sie das erste Mal trifft, trifft man sie eben nur als Gegnerin. Und wenn man dann im Kampf gegen sie oder ein bisschen später stirbt und dann eben im House of Hades wieder auftaucht, dann ist sie plötzlich auch da. Und man kann mit ihr als NPC, also als Non-Player-Character, sprechen. Und hat dann auch eine ganz eigene Storyline mit ihr. Nicht nur sozusagen im Spiel selbst, sondern es stellt sich heraus, die beiden haben auch eine gemeinsame Geschichte. Hatten mal eine Beziehung. Und das wird dann auch so schrittweise aufgearbeitet.
Das ist teilweise dann auch ein bisschen Meta, wie sie dann so darüber reden, dass sie sich ja jetzt gleich wieder abmetzeln.
Bis gleich dann quasi. Genau, und dann haben wir eben noch die beiden anderen und das ist so gelöst, also die treten zumindest da, wo ich bin, nicht außerhalb des Kampf-Gameplays in Erscheinung. Aber was die machen, ist, sie wechseln sich quasi mit Megaira ab an der Stelle dieses Bosskampfes.
Das müsste auch zufallsgeneriert sein. Zagreus fängt dann auch schon immer an, bevor er durchgeht, zu raten, wer es jetzt ist und manchmal hat er dann recht und manchmal auch nicht.
Die haben auch, also das ist eben ganz interessant, das schafft das Spiel auch durch das Charakterdesign und durch die Zeichnungen der Figurenbilder irgendwie auch ganz gut, die zu charakterisieren, aber auch auf die Art und Weise, wie sie dann in diesen kurzen Interaktionen sich geben. Tisiphone ist nämlich darauf beschränkt, ein einziges Wort zu sagen. Murder. Das ist das, was sie dann einfach schreit in unterschiedlichen Intensitätsgraden. Und Alecto, ich habe sie bei der Vorbereitung als ein bisschen farblos empfunden. Inzwischen habe ich einfach nur Angst vor ihr. Also die ist so, hat auch so ein bisschen jokerhaft gestaltetes Gesicht.
Ja, und sie hat so ein extra, also die haben alle drei unterschiedliche Arten zu kämpfen. Und Alecto hat so ein extra Barometer für ihre Wut. Und wenn das hochfährt, also wenn man so lange braucht, sie zu töten, bis das ganz hochgefahren ist, dann kommt da sonst was, passiert da sonst was für Dinge. Also Alecto ist, glaube ich, am schwersten zu töten von denen. Ja.
Ich finde auch, die ist auf jeden Fall am schwersten. Ja, das sind die Erinien. Und auch da wieder einfach diese positive Überraschung, dass man vermeintlich sozusagen nur mit einer Gegnerfigur zu tun hat, die sich dann aber eben als eine Figur, mit der man Geschichte hat und Geschichte aufbauen kann, entwickelt. Das ist war schön, hat mir gut gefallen.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen.
Ursprünglich hatten wir vorhin noch ein bisschen was zu Persephone zu sagen, aber das haben wir eigentlich alles auch schon gesagt und mehr können wir nicht sagen, weil das dann eben wirklich Spoiler wären. Deswegen gehen wir weiter zu den anderen Zwischenbossen und zu meinem persönlichen Lieblingszwischenboss, nämlich der Hydra, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel nur als Bone Hydra bezeichnet wird. Also es ist keine Hydra, wie man sie über der Erde treffen würde, sondern eben eine, die nur aus einem Skelett besteht. Ich vermute, es handelt sich um die Hydra, die von Herakles getötet worden ist und die deswegen jetzt als Skelett in der Unterwelt ist. Also auch deswegen, weil die Hydra, die von Herakles getötet wird, ja die Lerneische Hydra ist. Und da sind wir jetzt bei dem, was jetzt passiert, nämlich ab einem bestimmten Zeitpunkt beschließt einfach Zagreus, dieser Hydra einen Spitznamen zu geben und er nennt sie dann Lerny.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt wird sie dann auch nur noch als Lernie the Bone Hydra bezeichnet. Und die ist irgendwie, ich finde, der Kampf gegen die macht am meisten Spaß.
Ja, finde ich auch.
Der ist sehr gut verständlich, da ist, hat man genug Platz, um seine eigenen Sachen zu machen. Die Phasen sind irgendwie sehr klar voneinander abgegrenzt.
Ja, das habe ich auch am schnellsten verstanden, wie man die, also da hatte ich dann weniger Probleme als mit Mac in Tartarus, obwohl es ja eigentlich das nächste Level ist.
Genau.
Ja, Lernie ist fun. Und Lernie ist, ich freue mich jedes Mal mit, hi Lernie, you regrew your neck.
Also ein Vorteil, den man natürlich hat beim Kampf gegen Lernie, ist, dass die relativ immobil ist, weil diese Köpfe, sie hat zwar viele Köpfe, aber die Köpfe haben alle sozusagen einen fixen Punkt, wo sie verankert sind. Und deswegen hat man, auch wenn es der zweite Zwischenboss ist, wahrscheinlich am wenigsten Schwierigkeiten, die zu bekämpfen. Ja, und dann sind wir auch schon bei den Zwischenbossen des dritten Levels, also von Elysium. Und das sind Theseus und der Minotaurus.
Zusammen.
Zusammen. Das fand ich das Netteste, eigentlich eine der nettesten Ideen, dass, also Theseus tötet ja den Minotaurus, das in seinem Mythos.
Mhm.
Und dass die beiden jetzt in der Unterwelt beste Freunde sind, ist so buddy-mäßig irgendwie ein bisschen.
Ja.
Das ist irgendwie sehr schön. Und das passt auch von der Dynamik her. Der Minotaurus, der jetzt auch hier einen Namen hat, er heißt Asterius. Der ist eher so Haut drauf und Ruhe Gewalt. Und Theseus hat irgendwie ein bisschen eine strategischere Art und Weise zu kämpfen. Ist einer der mühsamsten Endgegner, meiner Meinung nach.
Ja, das ist super anstrengend, Theseus. Und der ist auch als Typ super anstrengend.
Der ist als Typ auch super anstrengend, ja.
Also, was sich auch mit meiner mythologischen Lesart von diesem Vollpfosten von Helden deckt. Das, oh nee. Also Theseus ist bei mir so ein rotes Tuch in der Mythologie. Und es hat mich dann irgendwie gefreut, dass die SpielentwicklerInnen das anscheinend auch so sahen, weil, oh, was für ein Vollidiot. Was für ein arroganter Vollidiot. Leider, wie du sagst, ist er wirklich sehr schwer zu töten. Und ja, wenn man da zum ersten Mal reinkommt, und also ich meine, ich hatte das auch vorher gelesen, dass die da zusammen auftauchen, aber also die Interaktionen zwischen den beiden sind einfach priceless.
Das ist wirklich gut.
Ja, also das Spiel macht halt ständig irgendwelche Witze über die Mythologie und das ist einfach, also ich habe sehr oft sehr gelacht.
Ja, es ist auch wirklich witzig, also ja. Das waren so die wichtigsten Figuren, abgesehen von den anderen Nebenfiguren, zu denen wir noch kommen. Was wir auch unbedingt besprechen müssen, ist, wie die Welt insgesamt so gestaltet ist.
Mhm.
Weil man verbringt da sehr viel Zeit und man verbringt eben immer in der gleichen Abfolge, in den gleichen Abschnitten quasi Zeit und man entwickelt so eine ganz eigene Bindung und auch ein eigenes Gefühl zu unterschiedlichen Abschnitten des Spiels. Mir geht es jedenfalls so. Voranstellen wollte ich auf jeden Fall, dass ich finde, dass wir haben jetzt schon einige Stärken des Spiels aufgezeichnet. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass sich das auch darauf erstreckt, wie gut die Mythologie in spielrelevante Elemente umgewandelt worden ist. Also manche Sachen ergeben sich natürlich irgendwie, dass man irgendwie sagt, man hat diese unterschiedlichen Unterweltsebenen und die sind dann quasi als Level organisiert, das ergibt sich irgendwie ganz gut. Aber auch so Sachen wie, dass die Sidequests über dieses Book of Prophecies.
Fated List of Minor Prophecies.
Fated List of Minor Prophecies, dass darüber die Sidequests organisiert ist und dass die Fähigkeiten, die die Götter verleihen, was sie ja in der Mythologie dauernd tun, ne? Also prominentes Beispiel, weil wir es auch vor kurzem erst hatten, sind die Fähigkeiten, die Athena Diomedes verleiht im 5. Buch der Ilias.
Mhm.
Und das lässt sich da natürlich einfach sehr gut aufgreifen. Ja, fühlt sich irgendwie richtig an.
Mhm.
Das ist so die eine Sache, dass sie ihre Vorlagen einfach sehr gut verstanden haben, umzuwandeln in das, was man eben braucht, um eine funktionierende Spielwelt zu bauen. Aber was da natürlich auch dazu gehört, ist, dass dieses Spiel eine unfassbare Menge an Text enthält.
Ja. Yeah.
Viel, viel mehr, als es eben für so ein, und einfach ein klassisches Hack-and-Slash-Roguelike-Spiel man sich erwarten würde. Und das ist eben bei Hades, haben wir jetzt, glaube ich, schon dargestellt, ganz anders. Und da geht es sehr viel um die Charaktere, um ihre Ausgestaltung. Und dazu braucht man eben viel direkte Rede von ihnen.
Ja. Yeah.
Es ist irgendwie schwer zu sagen, wie viel das jetzt in Seiten wäre oder so, aber in meinem Fall, ich bin jetzt, glaube ich, insgesamt bei 70 Durchläufen oder so und ich habe bis auf ganz kleine Sachen, dann wiederholen sich so einzelne Zeilen manchmal, aber so längere Passagen habe ich noch keine einzige doppelt gesehen. Das ist
nee, habe ich auch nicht.
Schon echt beeindruckend.
Weil man redet sehr viel mit sehr vielen Figuren.
Ja.
Also vor allem, wenn man das vor allem auf die Story spielt. Man kann natürlich auch die Story beiseite schieben und die Kämpfe machen. Das steht einem frei. Aber wenn man sich auf die Story konzentriert, dann redet man mit sehr vielen Figuren und es kommt immer was Neues.
Und das ist auch alles sehr gut geschrieben.
Ja.
Es ist, trifft immer den richtigen Ton. Die Leute haben wie ihre eigene Art zu sprechen.
Die SprecherInnen sind top-notch.
Ja.
Die Vertonung von dem, was... Ah, das ist so gut gemacht. Der Soundtrack übrigens auch. Also es klingt auch einfach alles richtig gut.
Ja, genau. Also auch das fügt sich da irgendwie so richtig gut zusammen. Die Stimmen sind auch alle natürlich perfekt abgemischt. Also so, wie sie dann klingen müssen, wenn ein Gott halt mit jemandem spricht, der von oben irgendwie runter donnert.
Ja, und Chaos hat immer so ein leichtes Echo drin, weil man ja da in diesem Nirgendwo unterhalb von allem ist und es passt einfach wunderbar zusammen.
Genau, und all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das wird eben sehr gut eingesetzt, um die unterschiedlichen Stationen auf dem Weg an die Oberfläche quasi zu zeichnen.
Hm.
Wir haben ja schon relativ viel über das House of Hades gesprochen, das so ein bisschen unterteilt ist noch. Also es gibt eben den Bereich, wo man ankommt und aus der Styx steigt und dann ist man mehr oder weniger direkt vor dem Arbeitspult von Hades. Und dann gibt's auf der einen Seite die Archive, glaube ich. Ja, genau.
Mhm.
Und auf der rechten Seite ist dann eben eine Lounge, wo man unterschiedliche Leute treffen kann. Und dann geht's auch schon in das Quartier von Zagreus. Und vom Quartier von Zagreus wiederum kommt man dann quasi in die Waffenkammer und das ist dann der Startpunkt für jeden Run. Ich finde, es ist extrem stimmungsvoll gestaltet. Jeder von diesen Räumen hat irgendwie seine eigene Atmosphäre. Man kann sogar ein bisschen beeinflussen, wie es dort aussieht.
Ja, ziemlich sogar, ja, ja. Weil wir hatten ja schon diesen House-Contractor erwähnt, bei dem man Dinge kaufen kann. Und da kann man auch Renovierungen kaufen für eine andere Währung und dann kann man das da sich schön machen, wie man es gerne hätte.
Genau. In den Quartieren von Zagreus sind eben diverse Sachen, die man regelmäßig braucht. Also unter anderem dieser Spiegel, The Mirror.
Mirror of Night, glaube ich, weil der von Nyx ist.
Genau, und dort kann man eben diese bleibenden Fähigkeiten steigern. Dort gibt's dann auch diese, ist das die Fated List of Prophecies?
Das liegt da auf dem, genau, er hat da noch einen Schreibtisch und da wird dann die, wenn man die gekauft hat, diese Fated List of meiner Prophecies platziert. Und wenn irgendwas Wichtiges passiert ist, dann hat die so ein Ausrufezeichen über sich. Also generell, wenn so ein blinkendes Ausrufezeichen ist, dann sollte man auf jeden Fall mit den Leuten reden.
Genau.
Und die Fated List of Minor Prophecies kann man dann auch immer sozusagen, also ich mache das dann immer, wenn ich bei Zagreus im Raum wieder vorbeikomme. Also man kommt sowieso durch. Und ich gucke immer mindestens einmal in die Fated List rein, so nach dem Motto, ah ja, was könnte ich denn jetzt machen? Und also gerade als ich so angefangen habe, von welcher Gottheit brauche ich noch welche Boons und so. Und dann, naja, gehe ich mal Athene suchen. Und habe mich dann sozusagen auch daran orientiert, so nach dem Motto, was mache ich jetzt beim nächsten Run vor allem?
Was ich dann ja auch immer mache, das haben wir auch nicht erwähnt, aber das ist auch sehr praktisch. Es gibt ja diesen Kodex von Achilleus. Und der funktioniert so ein bisschen als sich ständig erweiternde Enzyklopädie und auch als so eine Art Logbuch.
Genau, die gibt diesen Kodex, übergibt Achill irgendwann, Zagreus einfach, relativ am Anfang auch. Deswegen sollte man mit Achill reden. Man sollte sowieso mit Achill reden, aber zu Achill kommen wir gleich noch.
Genau, und da wird eben eine Chronik angelegt von allen Gegnertypen, die man gefunden hat, von den Waffentypen, von den Währungstypen, den Figuren, mit denen man reden kann und wie gut man sich mit denen gerade versteht. Das lässt sich nämlich auch beeinflussen.
Und welche Boons was machen und welche man wofür braucht, kann man da irgendwann, ich glaube nicht gleich am Anfang, aber irgendwann kann man das dann da auch nachschlagen. Und das habe ich sehr oft konsultiert, weil ich mir sowas natürlich nicht merken kann.
Nein, das ist auch viel zu umfangreich. Also ich kann mir das auch nicht merken. Also ich mache es eben immer so, dass ich vor jedem Run dann in diese Fated List of Prophecies reinschaue und dann außerdem auch noch den Kodex von Achill mal so gemeinschaftlich konsultiere und dann mir so überlege, was ich jetzt im nächsten Run machen will. Das ist so eigentlich so mein normaler Loop.
Ja, und da werden eben auch die Geschichten von den Figuren erzählt und manche sind natürlich spannender als andere, aber das lohnt sich schon, da immer mal wieder reinzugucken, was da gerade so Neues, was es da so Neues gibt.
Ja, und wie gesagt, dann geht man eben aus dem Schlafzimmer von Zagreus in die Waffenkammer/den Trainingsraum. Das ist irgendwie ein bisschen nicht so einfach, zu verorten. Und dort kann man sich dann eben seine Waffe für den Durchhang auswählen. Davon gibt es 6 Stück und jeder hat dann nochmal 4 so Unterkategorien. Die kann man dann noch ein bisschen ausprobieren dort.
Und ein Keepsake muss man sich noch aussuchen. Keepsakes sind so, ja, Hilfen, die man von den Göttern bekommt, wenn man ihnen Nektar schenkt. Aber die geben einem dann solche, als Austausch solche Keepsakes und die helfen einem auch weiter. Und welche man da genau auswählt und was die einem bringen, auch das, dafür gibt's auch eine Minor Prophecy natürlich, die alle einmal auszuprobieren. Und dann kann man sich, glaube ich, selber ganz gut überlegen, welche man wann verwendet. Weil die kann man sozusagen nach jedem Level kann man die wechseln.
Genau, das ist auch ganz wichtig, weil man kann damit ein bisschen steuern, welche Götter einem begegnen werden. Und das ist relativ hilfreich, wenn man eben versucht zu planen, mit welchen Fähigkeiten man am Schluss dann den Endkampf bestreitet. Ja, die erste Höllengegend, die erste Unterweltsgegend, in der man sich befindet, nachdem man das House of Hades verlässt, ist natürlich der Tartarus, der tiefste Teil der Unterwelt. Und der ist vom Grafikdesign her, finde ich, genauso, wie man ihn sich vorstellt. Also es ist alles irgendwie sehr dunkel und mit Steinen und Stacheln und Fackeln an den Wänden versehen. Also alles so ein bisschen Gothic-Style auch mit so Säulen und so.
Alles ein bisschen grün. Also dunkelgrün, aber ja. Aber ja, es ist schon alles sehr Gothic und
schön gezeichnet einfach alles. Und ich finde eben auch die Räume, wie gesagt, man hat eben dann irgendwann einmal ein Gefühl, wie die Räume aufgebaut sind, weil es eben immer die gleichen Räume sind. Alle haben irgendwie so ihre Eigenheiten in ihrem Design, alle haben irgendwie ihre eigenen Herausforderungen. Es gibt auch Felder im Boden, wo Fallen sind, also wo dann plötzlich Stacheln aus dem Boden kommen. Und die kann man teilweise dann auch noch selbst steuern, indem man so Schalter auslöst.
Aber auch das lernt man.
Ja, genau. Tartarus ist ein bisschen so, wie man sich's vorstellt, und das ist auch gut so. Und dann, wir haben es schon gesagt, dann kommt der Kampf gegen die Erinje, eine von den dreien, und dann kommt man eben nach Asphodel, also das, was man im Deutschen als Asphodelos Wiese lernt, zumindest habe ich es so gelernt im Studium, Asphodelos Wiese. Deswegen war ich auch so irritiert, weil das sollte auch eigentlich eine Wiese sein, und in dem Spiel ist es aber keine Wiese.
Ja, ich habe auch Fields of Asphodel, hatte ich im Kopf.
Genau,
ja.
Das ist aber keine Wiese in dem Spiel, sondern das ist Lava, durchströmte Höllenlandschaft. Ja, die war irgendwie nochmal extra herausfordernd, finde ich, weil da gibt es dann zwar weniger Fallen oder fast keine Fallen, aber dafür gibt es halt überall Lava, die sich dann teilweise auch noch irgendwie während dem Kampf irgendwo auftut.
Naja, und wenn du in die reinläufst, dann nimmst du Schaden.
Genau, also Sagris kann das aushalten, aber sobald man irgendwie länger ist, diese sehr kurze Phase drauf ist, gibt es dann Schadenspunkte.
Was vor allem am Anfang, wenn man noch nicht so viel Leben hat, super toll ist. Ich bin auch irgendwann mal mit noch genau einem Leben, kurz nachdem ich die Kammer schon geklärt hatte, noch ein Leben hatte und eigentlich gleich als nächstes ein Level abgekriegt hätte, bin ich noch in die Lava reingelatscht und dann gestorben. Das ist mir relativ früh passiert natürlich. Das war definitiv bis heute die dümmste Art, wie ich hier gestorben bin. Aber das war wirklich so ein Moment, also ja, das Spiel nimmt einem die Frustration, aber da dachte ich echt, ich glaube, ich bin zu blöd.
Ja, nein, also kleine Frustmomente gibt es natürlich, aber eben nicht solche, die sich dann komplett in den Vordergrund drängen und dazu sorgen, dass man Rage quittet.
Ja, aber noch eine Randnotiz zu den Fields of Asphodel. Das wird tatsächlich in dem Spiel auch an mindestens 2 Stellen thematisiert, dass Asphodel eigentlich kein Feuer mehr ist, sondern mal eine Wiese war.
Ja.
Also auch das haben die nicht einfach so geändert, weil sie lustig waren und jetzt noch irgendwas anderes brauchten.
Genau. Lurnie, the Bone Hydra, ist der Endgegner für Asphodel und dann sind wir in Elysium. Und an dieser Stelle müssen wir mal ganz kurz über die Gegnertypen sprechen. Also mal nicht nur über die Endgegner, sondern es gibt ja sehr viele kleine Gegnertypen, die man in jedem Raum, mit denen man es da zu tun hat. Und ich war mir beim Vorbereiten dieser Folge sicher, dass die Gegnertypen, die einem in Elysium dauernd begegnen, das sind so Magier, die Zauber verschießen oder Pfeile verschießen. Und wenn man die einmal gekillt hat, was oft lang dauert, weil sie manchmal auch noch einen Schild haben, den man zuerst noch loswerden muss. Und dann bleibt von denen aber so ein kleiner Rest übrig. Das sieht irgendwie so aus wie ein kleines fliegendes Auge. Und die muss man dann auch, das ist das Auge, muss man auch nochmal killen, weil sonst regeneriert sich dieser Gegner nach einer gewissen Zeit.
Da muss man von vorne anfangen. Was besonders toll ist, wenn man in einer Kammer ist, wo irgendwie 10 von diesen Viechern sind.
Aber ich muss sagen, also jetzt nach längerem Spielen und häufigerem Spielen, es gibt auf jeder von diesen Ebenen mindestens einen Gegnertyp, der richtig, richtig auf die Nerven gehen kann. Was man Gutes darüber sagen kann, ist, es ist auf jeden Fall immer eine Herausforderung, selbst diese kleinen Gegner irgendwie zu beseitigen, eben vor allem dann, wenn sie in so großen Gruppen auftreten. Ich ärgere mich, glaube ich, einfach nur über mich selber, dass ich irgendwie keine gute Taktik finde, mit denen umzugehen. Weil ich bin mir sicher, es gibt sie. Also in das Spiel ist irgendwie so viel Energie geflossen. Es gibt bestimmt Möglichkeiten, wie man auch mit diesen nervigen Gegnertypen problemlos umgehen kann.
Und Elysium ist jetzt aber eine Wiese.
Genau, Elysium ist eine Wiese. Also da sieht man auch schon so, okay, das hat man halt vielleicht ein bisschen ausdifferenzieren müssen, so nicht mal zwei Wiesen-Level Cap.
Genau. Und Zagreus kommentiert es dann auch meistens, wenn er aus Asphodel rauskommt, dass die Luft ist hier so viel besser.
Mhm.
Ja, also Elysium ist dann eher das, wo auch die Helden wohnen. Und ja, das ist auch einfach schön gestaltet. Sieht schon angenehm aus.
Es hat auch irgendwie einen anderen Soundtrack natürlich und so. Hat fast was Beruhigendes, zumindest wenn man den ersten Raum betritt.
Ja, so lange geht's noch, genau. Und dann kommt der Tempel von Styx.
Genau, zuerst kommen noch Theseus und der Minotaurus und dann kommt der Tempel von Styx, den ich bei fast jedem Durchgang irgendwie vergesse. Also ich vergesse immer, dass es dann eigentlich noch diese Herausforderung gibt, weil man ist ja dann eigentlich schon oben und man kann auch schon Cerberus sehen und weiß schon, da ist der Ausgang aus der Unterwelt, aber man kann an Cerberus nicht vorbei. Klar, das ist der Höllenhund. Aber das Problem ist sozusagen an der Stelle, man kann Cerberus auch nicht bekämpfen, denn Cerberus ist ja das Haustier von Zagreus.
Ja, Cerberus ist auch im Haus von Hades und man kann ihn streicheln.
Man kann ihm auch Geschenke machen und so.
Und natürlich wird der Hund nicht bekämpft.
Der wird natürlich nicht bekämpft, sondern man muss eine andere Möglichkeit finden, an ihm vorbeizukommen. Diese Möglichkeit ist quasi ein Leckerli für ihn zu suchen. Und mit dem kann man ihn dann ablenken. Und dieses Leckerli findet man in einem von 5 Räumen, die sich auch in diesem Temple of Styx befinden. Und ich habe noch nicht wirklich herausgefunden, ob es da irgendeine Regel gibt.
Nee, das ist zufallsgeneriert auch. Also man kommt da an und man sieht da Cerberus und dann gibt es da noch so einen Shop, wo man sich nochmal aufleveln kann. Und dann gehen da diese 5 Gänge ab und man sieht von den Gängen nur, welchen Reward sie ganz am Ende haben.
Genau.
Und dann muss man sich für einen entscheiden. Und dann kämpft man sich durch eine größere Anzahl kleiner Räume mit extrem fiesen Gegnern durch.
Ja, das sind wirklich die schlimmsten, muss man jetzt mal kurz anmerken.
Ja.
Also diese Ratten, die das Gift versprühen. Also ich kann nicht sagen, wie sehr ich es hasse, in solchen Spielen vergiftet zu werden. Das ist ja irgendwie so ein Standardelement bei Rollenspielen, Giftschaden und so. Aber in dem Spiel ist es besonders nervig, meiner Meinung nach.
Also es gibt auch einen Mechanismus, wie man das dann lösen kann, aber das war einer der Punkte, wo ich komplett aufgeschmissen war in dem Spiel und es gegoogelt habe, weil ich es nicht verstanden habe.
Okay.
Da war ich auch gnadenlos, wenn ich irgendwas wissen wollte oder irgendwo mir, dann habe ich das, im Zweifelsfall habe ich es gegoogelt, weil ich dachte, irgendwer auf Reddit weiß es auch, dann kann ich es mir auch durchlesen. So. Weil da gibt es diese Quellen, an denen man sich heilen lassen kann. Und die muss man einfach dann sehr schnell ansteuern, wenn man Giftschaden nimmt. Und nach einer beliebigen Anzahl von Gängen, es gibt dann halt, wenn man in die letzte Kammer von diesen Gängen kommt, dann gibt's entweder einen großen Fight mit noch fieseren Würmern oder man findet halt dieses Leckerli. Man muss dann einfach so lange durch die Gänge durchgehen, bis man dieses Leckerli findet. Und man kann dann auch die restlichen Gänge noch machen, wenn man möchte. Also es zwingt einen dann auch niemand gleich zu Cerberus zu gehen. Man kann auch, wenn man will, die anderen Gänge auch noch durchtun. Weiß nicht, warum man das wollen sollte, aber man kann.
Ich habe das schon mal gemacht, weil ich eine bestimmte Götterfähigkeit noch haben wollte.
Ja, einmal habe ich es auch gemacht, weil ich nur noch so wenig Leben hatte, dass ich dachte, ich sterbe im nächsten Schritt. Dann kann ich jetzt auch versuchen, diesen einen Boon noch zu kriegen oder diesen einen Reward oder so. Aber das war das einzige Mal. Sonst bin ich aber froh, wenn ich kein Vermin mehr killen muss.
Ja, und dann hat man, also wenn man dann eben dieses Leckerli hat, dann hat man noch die Möglichkeit, im Shop von Charon anbei noch ein bisschen was einzukaufen. Das haben wir nämlich noch vergessen zu erwähnen, dass an einzelnen Stellen in den Levels kommt manchmal ein Raum, wo Charon, also der Fährmann, der die Seelen über den Styx führt in die Unterwelt, der betreibt dort so Shops. Hm. Und dann kann man dort auch so Boons von den Göttern kaufen oder man kann Lebenspunkte kaufen. Das gibt's dann eben in etwas größerer Auswahl dann auch noch kurz bevor man zu Cerberus geht. Und dann geht man zu Cerberus und gibt ihm dieses Leckerli. Und dann gibt's immer irgendeinen kleinen Joke vom Spiel, weil dann immer steht, also es gibt ja immer, wenn ein Boss besiegt wird, wird so eingeblendet, XY vanquished, also besiegt. Und im Falle von Cerberus steht dann immer drunter in Klammer for now oder not really.
Einmal war es, glaube ich, you did this. Da fühlte ich mich ein bisschen gejudged von dem Spiel.
Cerberus stuffed, Klammer, with food. Und dann ist man an Cerberus vorbei und macht die Tür auf und stapft raus in eine schneeüberzogene Landschaft und am rechten Bildschirmrand taucht auf
Hades himself. Womit man eigentlich auch rechnen muss.
Also es ist irgendwie klar, so es kann jetzt nicht damit enden, dass man einen vermiedenen Bosskampf gegen Cerberus hat. Es muss dann noch was anderes kommen und es kann ja dann eigentlich nur, also wenn das Spiel Hades heißt, dann ist es irgendwie. Und der Punkt ist ja so ein bisschen, dass Hades mehr oder weniger ja die ganze Unterwelt gegen Zagreus mobilisiert, um ihn davon abzuhalten, da rauszukommen. Und nachdem er jetzt alles hinter sich gebracht hat, bleibt halt nur noch, dass er halt Hades die Sache halt selbst in die Hand nimmt.
Weil er hat ja seinen Ruf zu verlieren, weil der Claim von Hades ist ja there is no escape, also es gibt kein Entkommen und dann muss er halt am Ende, es ist so ein Thanos-Moment von Marvel, ne, fine, I'll do it myself, so ungefähr kommt das dann auch über.
Genau. Ja, und dann gibt's noch den Kampf gegen Hades.
Ja, viel Spaß.
Über den wir jetzt nicht zu viel sagen. Ist aber schaffbar, das kann man, glaube ich, sagen. Über die Götter haben wir jetzt ja schon ein bisschen was gesagt.
Also die olympischen.
Die olympischen Götter, die gehören halt auch zu dieser Welt natürlich irgendwie dazu. Und sie gehören eigentlich mehr zu der Welt als zu den Charakteren dazu. Deswegen besprechen wir sie hier, vielleicht passt das deswegen ganz gut. Ich finde, eine Sache, die sie sehr gut machen, ist, dass die einzelnen Persönlichkeiten, unter Anführungszeichen, wie man diese Götter und Göttinnen eben aus zumindest den prominentesten antiken Texten so mitbekommt, sie ist auch einfach sehr gut getroffen. Also es ist alles irgendwie in Character. Athene spricht und gibt sich genauso, wie man sie sich vorstellt. Und ihre Fähigkeiten sind fokussiert auf Verteidigung auf der einen Seite und irgendwie Möglichkeiten, strategisch zu kämpfen auf der anderen Seite. Und natürlich ist Artemis eine Göttin, die auf Fernkampfwaffen spezialisiert ist und so. Das liegt ja alles irgendwie relativ nahe. Poseidon, Wasserelementarschaden.
Naja, Dionysos verursacht Hangover bei den Gegnern, dann werden die ein bisschen langsamer.
Ja, und die haben auch alle ihre eigene Art zu sprechen und manche auch ein bisschen ihren eigenen Witz, also wenn man es lustig findet, Hermes zum Beispiel und so. Das bleibt irgendwie auf diese ganz kurzen Interaktionen beschränkt und man hat ja irgendwie auch nicht wirklich, also ist ja meistens so, man aktiviert diesen Boon, dann taucht der Gott auf oder die Göttin und dann sagen die ein bisschen was. Dann gibt es die Auswahl des Boons und dann ist diese Interaktion auch schon vorbei. Also manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal sagt Zagreus noch was ihm zurück, vor allem dann, wenn man ihnen was schenkt, was man auch bei dieser Gelegenheit machen kann. Aber es ergibt sich dann nie irgendwie eine Form von gleichwertiger Interaktion und das ist aber natürlich auch kein Zufall. Also das soll schon so sein, dass man da ein bisschen, dass die ein bisschen detached bleiben quasi, diese olympischen Gottheiten. Wenn wir jetzt irgendwie darüber reden, welche von diesen Gottheiten sie ausgesucht haben, dann hätte ich da schon ein paar Sachen anzumelden. Also ich habe jetzt auch ein bisschen nachgelesen so im Internet. Ich glaube, die meisten Leute sind sich einig, dass Aphrodite hätte man sich von der Spielmechanik her am ehesten sparen können, glaube ich. Also da sind die Fähigkeiten einfach nicht so wahnsinnig spannend. Und was mich persönlich sehr genervt hat, ist Dionysos, weil ich finde Dionysos als Götterfigur eigentlich sehr cool, grundsätzlich. Mhm. Aber das ist so der einzige Punkt, wo ich mit den Entscheidungen, die da im Design getroffen worden sind, nicht so richtig einverstanden bin, weil ich finde, sie zeichnen Dionysos schon sehr einfach auf dieses Saufen- und Hangover-Bild irgendwie hin und er ist irgendwie so ein sehr jovialer Kumpeltyp.
Ja, das ist schon sehr eindimensional für das Potenzial, was ja in Dionysos eigentlich noch drinsteckt. Das ist eigentlich unüblich für das Spiel, aber ja, diese olympischen Götter sind einfach insgesamt nicht so interessant.
Was ich mich auch gefragt habe, ist, wo ist Hephaistos? Der würde sie doch anbieten. Insbesondere deswegen, weil es die Mechanik gibt, dass die eigenen Waffen verbessert werden können. Das ist Key-Kompetenz von Hephaistos eigentlich. Und das ist aber interessanterweise ausgelagert. Also der Bonus, den man da einsammeln kann, um die Waffen zu verbessern, wird symbolisiert durch einen Hammer. Und dieser Hammer ist aber der Hammer des Daedalus, also des Daedalus. und nicht der von Hephaestus. Mit dem werden die Waffen für die Dauer des aktuellen Runs, bekommen die dann Angriffsboni zum Beispiel oder können schneller hintereinander zuschlagen oder so. Ja, ich habe dann eine Theorie entwickelt, warum ist das nicht der Hammer von Hephaestus, und meine Theorie ist, dass wenn man Hephaestus ins Spiel genommen hätte, dann hätte man ihm mit dem Feuer assoziieren müssen. Und vielleicht gab es einfach schon ein bisschen zu viel Feuergrafik, als dass man jetzt irgendwie auch noch Feuerelementarschaden irgendwie einbauen hätte wollen. Es ist immer noch keine hundertprozentig schlüssige Sache, aber.
Ja, aber das finde ich schon nachvollziehbar. Also ich meine, sie haben halt irgendwo eine Auswahl treffen müssen, damit es nicht endlos viele Götter gibt.
Was mich tatsächlich gestört hat, aber auch da lässt sich wahrscheinlich damit erklären, dass Artemis schon drinnen war. Wo ist Apollo?
Ja.
Also das ist halt schon ein sehr zentraler Gott. Und wie gesagt, kämpft auch mit einem Bogen. Und diese Thematik ist natürlich anderweitig schon besetzt. Aber da hätte man doch sich bestimmt irgendwas einfallen lassen können mit Gaben der Weissagung und so. Also. Aber, wie du ja herausgefunden hast.
Ja, Apollo kommt im Sequel. Sie mussten ja was für ein Sequel aufheben. Also das ist wohl das erste Sequel, was dieses Studio überhaupt macht. Also ist jetzt anscheinend nicht so, dass sie das von Anfang an auf zwei Teile ausgelegt haben. Aber ja, jedenfalls, also es gibt noch genug Figuren der griechischen Unterwelt und Mythologie, die wir noch nicht getroffen haben. Und Apollo ist bestimmt einer der größten Namen. Und es gibt von diesem Sequel bisher nur einen Trailer, den können wir euch auch zusammen mit dem Trailer von dem eigentlichen Spiel in den Shownotes verlinken, und da taucht auf jeden Fall Apollo auf. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich habe Apollo auch vermisst.
Okay, dann sind wir schon an einem Punkt angelangt, wo wir einen kleinen Überblick über die Sidequests geben können. Und damit das Figurenpersonal vervollständigen.
Also das wird jetzt noch mal ein bisschen mehr Spoiler. Wir werden jetzt auch hier wieder nicht alles durchdiskutieren, was an diesen Sidequests hängt, aber so einen groben Überblick darüber geben, was es da an Figurenpersonal gibt und was man da noch machen kann. Genau, und jetzt müssen wir natürlich zuerst noch mal über Achill reden. Achill trifft man gleich am Anfang. Er ist nämlich eine Art Mentor für Zagreus. Er hat ihm auch Kämpfen beigebracht und gibt ihm ja auch eben diesen Kodex, mit dem man dann den Überblick behält, halbwegs über das, was man da eigentlich tut. Und mit Achill kann man also auch im House of Hades reden. Da kriegt man dann aber auch über die Gespräche hinweg, dass da irgendwie auch schwierige Backstory es gibt bei Achill. Und wir haben ja die Ilias gelesen, also wissen wir auch, dass es da durchaus Achill war jetzt nicht so das tollste Leben, vor allem am Ende. Und dann trifft man von diesen NPCs, die findet man ja dann auch in den unterschiedlichen Levels. Und in Elysium trifft man eine Figur, die am Anfang keinen Namen hat, aber ich denke, das ist kein zu großer Spoiler, um zu sagen, dass man, wenn man die Geschichte kennt, merkt man es auch ziemlich am Anfang, dass das Patroklos ist, der da ziemlich niedergeschlagen in Elysium sitzt und nicht so glücklich ist mit allem, was da passiert ist. Und dann stellt sich eben nach und nach heraus, dass Achill da einen Deal ausgehandelt hat und deswegen ist Patroklos jetzt in Elysium, aber Achill eben im Dienst von Hades, und deswegen sind sie jetzt voneinander getrennt in der Unterwelt. Die Sidequest ist dann, und dazu muss ich auch sagen, so wurde mir dieses Spiel verkauft. Ich habe nämlich irgendwann, es muss 2020 gewesen sein, sogar habe ich mal ein YouTube-Video gefunden, wo dieses Spiel mir angepriesen wurde. Ich habe es leider nicht mehr gefunden, sonst hätte ich es verlinkt. Wie gesagt, das ist ein paar Jahre her. Und ein Punkt, der mir da gesagt wurde, ist, dass in diesem Spiel geht es darum, Achill und Patroklos wieder zu vereinen. Ja, wo kann ich das kaufen, ja? Das wollte ich natürlich, also das war der Grund, warum ich dieses Spiel haben wollte. Und das ist auch definitiv hier eine Love Story, also das ist unmissverständlich klar. Wir hatten ja schon gesagt, das ist queer and that's it, so it's queer and here, deal with it. Und ja, dann muss man eben zusehen, was man alles machen muss, um die zu vereinen. Das dauert ganz schön und man muss mit denen sehr viel reden, und das ist alles absolut großartig. Ich liebe alles daran. Patroklos ist sowieso einer meiner Lieblingscharaktere. In der Mythologie hatte ich ja auch bei Song of Achilles mal erwähnt. Und der ist auch in diesem Spiel. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich den treffe. Man trifft die nicht auf jedem Run. Also Ja, das ist zufallsgeneriert, ob man die auf den Levels trifft oder nicht. Und ich habe alles an dieser Sidequest habe ich geliebt, von vorne bis hinten.
Nein, die ist wirklich gut. Also sie sind alle gut, aber das ist natürlich irgendwie die scheint am meisten.
Eine andere Figur, die wir auch schon erwähnt haben, ist Thanatos. Also Thanatos auf Deutsch, die Inkarnation vom Tod. Thanatos ist der Tod. Und den trifft man irgendwann in Elysium. Und wenn man ihn dann einmal da getroffen hat, trifft man ihn auch im House of Hades. Aber nicht immer. Also das ist so auch zufallsgeneriert wie alles. Und dann, also wenn man ihn in einem Raum, in einer Kammer während des Runs trifft, dann schlachtet man mit ihm um die Wette Gegner ab. Und wer am Ende am meisten abgeschlachtet hat, hat sozusagen gewonnen. Und wenn man mehr hat als Thanatos, dann gibt's noch so einen extra Reward. Und das ist immer sehr praktisch. Und Thanatos ist so, ja, irgendwie schon so ein bisschen so das stereotype, unterkühlte, wortkarge Klischee. Aber irgendwie auch einfach großartig darin. Also da bin ich vielleicht auch so ein bisschen berechenbar, aber ich war natürlich Fan. Er ist auch super sarkastisch und ergänzt sich da eigentlich auch sehr gut mit Zagreus. Und die haben auch auf jeden Fall Backstory. Also sie sind da auch zusammen aufgewachsen und waren dann eigentlich so Childhood Friends. Und dann findet ja aber auch Zagreus heraus, dass Nyx nicht seine Mutter ist und so weiter. Das wird dann interessanterweise nicht weiter thematisiert, ist aber vielleicht auch besser so. Und eine Sache, die auch sehr schön ist an diesem Spiel, ist, dass Thanatos neben Megaira die andere Romance-Option ist. Also auch Zagreus kann, also mit Meg hatte er ja schon mal was und das kann er aufgreifen oder er kann eben mit Thanatos zusammenkommen. Auch das ist Sidequest und dauert und so weiter und so fort. Aber das ist die andere queere Storyline, die man sich aussuchen kann, wenn man möchte. Habe ich auch gemacht und ich liebe alles daran.
Ja, dann gibt's im House of Hades geistert noch herum Dusa, die Gorgone Dusa, beziehungsweise nur ihr Kopf. Auch kein Zufall natürlich, die Medusa wird ja geköpft. Ja, und die spielt irgendwie die Rolle der Haushälterin. Das ist auch ein Witz, den ich nicht verstanden habe. Also auf Englisch, Haushälterin ist Maid und dann heißt sie, ist es eben Maid Dusa.
Ja, da bin ich auch nicht drauf gekommen. Also, dass es irgendwie Medusa sein soll, okay, aber Maid-Dusa, soweit war ich auch nicht, das habe ich irgendwo dann gelesen.
Die ist auf jeden Fall immer sehr überfordert, wenn man mit ihr spricht. Und da gibt es dann so einen Quest, dass man ihr dabei helfen soll, das House of Hades neu zu gestalten, die Lounge zu renovieren, genau. Ist ein bisschen nervig, da waren wir uns, glaube ich, ein bisschen einig.
Ja, fand ich eigentlich schade, weil das so ein bisschen, also von all den NPCs, mit denen man wirklich viel zu tun hat, ist sie eigentlich so irgendwie das Eindimensionalste. Also es ist so ein bisschen, ja, sie hat auch so eine sehr hohe Stimme und ist immer so super hektisch und war nicht mein Lieblings-NPC.
Dann gibt's auch noch als Side-Character, haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, Sisyphos. Den findet man natürlich im Tartarus, da wo er ja sein muss.
Zusammen mit seinem großen Stein?
Genau, mit seinem großen Stein, Boldy, seinem Freund. Und ja, da gibt es eben auch eine Sidequest, die natürlich darin besteht, ihn von seiner Strafe zu befreien.
Auch diese Sidequest ist interessanter, als sie sich jetzt anhört.
Ja, wir lieben Boldy. Sisyphos ist eben auch so ein einfach sehr netter und bescheidener Charakter irgendwie auch. Ich freue mich jedes Mal, wenn man ihn sieht. Ich hab das Gefühl, den trifft man am seltensten. Also die Sidequest-Charaktere, also Patroklos, Sisyphos und kommen wir gleich noch dazu, Eurydike, die trifft man eben immer auf dem Weg nach oben. Die haben auch immer eigens markierte Räume, also man weiß immer schon, in dem Raum sind die drinnen.
Ja, es ist ein weißes Ausrufezeichen als da, wo der Reward steht. Und die sollte man immer reingehen, weil die schenken einem auch sehr schöne Dinge und man muss auch nichts kämpfen. Also selbst wenn man sich für die Story nur so am Rande interessiert, lohnt es sich immer, zu diesen Charakteren zu gehen, weil man immer mehr geschenkt kriegt, als in allen anderen Räumen möglich sind, so ziemlich. Und deswegen sollte man immer zu den weißen Ausrufzeichen gehen, wenn man eins sieht.
Es ist eben auch zufallsbasiert oder möglicherweise basiert es auf irgendwelchen Entscheidungen, die man davor trifft, aber das lässt sich irgendwie nicht wirklich sagen. Also ich zumindest treffe Redeke fast immer. Und bei Sisyphos ist es eigentlich nur so bei jedem dritten Run. Aber ja, wie gesagt, da freut man sich immer noch mehr, wenn man dann sieht. Das ist irgendwie nett. Ja, jetzt habe ich schon über Orpheus und Eurydike gesprochen. Das ist genau die Geschichte, die man natürlich kennt. Also, dass Orpheus versucht hat, Eurydike, die vor ihm gestorben ist, aus der Unterwelt zurückzuholen. Hades sich eigentlich hat erweichen lassen, mit der Bedingung, dass Orpheus sich auf dem Weg nach oben nicht zu Eurydike umdrehen darf. Das hat er aber gemacht und daraufhin musste Eurydike in der Unterwelt bleiben. In dieser Story ist Orpheus auch schon tot und er ist jetzt, verdingt sich jetzt als der Hofmusikant von Hades. Zu Beginn des Spiels weigert er sich zu singen, weil er ja seine Muse und Frau verloren hat. Und man kann sich's denken, dass die Quest daneben ist, dafür zu sorgen, dass die beiden wieder vereint werden. Und Orpheus wieder singt.
Genau, weil Eurydike ist absolutely not amused, was die ganzen Entwicklungen angeht. Und dass Orpheus sich dann nochmal umgedreht hat und sie in der Unterwelt bleiben musste. Da ist sie absolut überhaupt gar kein Fan von. Irgendwie nachvollziehbarerweise. Auch mit Orpheus zu reden lohnt sich immer. Mit Orpheus hatte ich auch nach sehr vielen Runs eine sehr interessante Diskussion. Und das ist auch einfach sehr gut umgesetzt, diese Quest.
Ja, ich glaube, man merkt das schon, wenn man sich so anschaut, was wir jetzt gerade alles geschildert haben. Das sind alles sehr prominente Geschichten der griechischen Mythologie, die einen schlechten Ausgang haben und hier halt nicht.
Gut, Achille und Patroklos sind ja in der Odyssee, also man sieht es ja in der Odyssee, sind sie ja eigentlich schon zusammen, aber trotzdem. Hier ist es besser.
Ja, gut, das stimmt. Nein, genau. Aber und das ist eben das Spannende, dass man sich eben dafür entscheidet, diese alte Geschichte zu nehmen, sie nicht in dem Sinn zu verändern oder nachzuerzählen, sondern eben eine Möglichkeit zu geben, diese Stories mit neuer Bedeutung zu versehen, indem sie ein neues Ende bekommen. Ein Ende nach dem Ende quasi.
Ja. Und man muss auch dafür arbeiten. Also diese Sidequest, das dauert wirklich. Ja, man muss da schon ziemlich verarbeiten, bis diese Sidequests dann passieren.
Und es ist ja spannend, weil also die Quests bestehen ja hauptsächlich darin, dass man mit den richtigen Leuten redet. Also das ist ja auch noch ein Element, das wir noch gar nicht so erwähnt haben, aber das eben so sehr stark kontrastiert, was eben im spielmechanischen Teil so das Entscheidende ist. Da ist klassisch irgendwie Reflexe und alles, was man eben braucht, um erfolgreich diese Gegner zu killen. Aber die Story selber wird halt eigentlich nur durch die Interaktionen mit den Leuten vorangetrieben. Das ist irgendwie auch ein sehr schönes Nebeneinander, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und man kann sozusagen selber das geht ja auch zu dem zurück, was du meintest mit dem, man kann selber die Narrative schreiben, wenn man ein Spiel spielt. Und hier kann man eben sozusagen so Abgründe der Mythologie durch das Spielen des Spiels irgendwie in dem Spiel verbessern. Und das ist eben, wie gesagt, immer alles super differenziert und wunderbar aufgearbeitet und es macht einfach Spaß, man kann es nicht anders sagen.
Auf jeden Fall. So, ich glaube, wir haben die Welt, die Charaktere, die Spielmechanik und alles relativ gut dargestellt. Jetzt abschließend wollen wir euch noch ein paar Einblicke geben, wie es für uns so war, dieses Spiel zu spielen. Ja, dann möchtest du die Erfahrung teilen?
Ja. Also ihr habt das ja schon rausgehört, ich habe mich schon am Anfang echt schwer getan damit, also auch, dass man da ohne Tutorial reingeworfen wird und ich habe es auch am Anfang auf dem Computer erstmal gespielt, dann ist es so eine Standardsteuerung mit den, wie man die Figur bewegt, halt mit diesen WASD-Tasten, alle Gamer können da jetzt drüber lachen, aber ich habe da halt keine Übung drin, eine Figur damit zu bewegen und ich war da komplett überfordert mit, also so richtig. Deswegen bin ich dann auch in die Lava reingelatscht. Also das war echt, the struggle was real. Ich habe es aber nicht aufgegeben und habe das dann auch als Ausrede genutzt, um mir dann doch mal eine Switch zu kaufen. Das hatte ich nämlich schon länger mal überlegt, weil so Computerspiele, okay, und mein Laptop ist da jetzt auch nicht so gut für geeignet. Aber ich habe ja auch schon das ein oder andere Handyspiel gespielt und ich dachte, wenn ich jetzt mal aufleveln möchte, dann wäre die Switch der nächste logische Schritt. Und auf der Switch ging das alles so viel besser.
Ja, lässt sich wirklich hervorragend steuern.
Also ich meine, ich bin auch am Computer dann irgendwann besser klar geworden, aber mein Laptop hat sich schon ziemlich beschwert, wie viel ich das Spiel gespielt habe. Und dann dachte ich so, okay, gut, da muss jetzt was anderes her. Und dann war es noch einfacher. Und wie gesagt, wenn ich irgendwie nicht weitergekommen bin oder wenn ich irgendwie auch so, also was irgendwie die Sidequests so beinhalten, also da muss ich auch stehen, da habe ich auch einmal gegoogelt, so nach dem Motto, was ist so grob das, was man, muss ich da irgendwas Besonderes beachten? was da jetzt die beste Antwort ist auf diesen Boss. Und okay, manche Leute denken wahrscheinlich, das ist dann Cheating, wenn man sich das, das ist mir völlig egal, ich mache das ja zum Spaß.
Absolut, ich finde auch ein Spiel, das eben so zum Ausprobieren einlädt, lädt einen auch dazu ein, sich mit den Erfahrungen anderer auseinanderzusetzen und dann einfach zu schauen, so vielleicht haben die schon was entdeckt, was ich noch nicht gefunden habe, ah cool.
Ich habe mir auch mindestens ein Playthrough angeguckt und habe da auch noch mal einiges mitgenommen aus dem, was der YouTuber, der das gemacht hat, dann gesagt hat, wie er da Auswahlen trifft. Und eine Mechanik hatte ich auch selber überhaupt gar nicht gesehen. Und dann habe ich einfach diese Fated List of meiner Prophecies abgearbeitet und alles Mögliche ausprobiert. Und dann hatte ich irgendwann den Punkt erreicht, wo ich dachte, jetzt bin ich hier so mit der Mechanik comfortable. Jetzt weiß ich, was ich mag an Boons und Waffen und so weiter. Und dann ging es eigentlich ganz gut.
Mhm.
So, und dann jetzt mittlerweile kenne ich mich, glaube ich, ganz gut aus.
Ja, also nach dem, was wir besprochen haben, würde ich das auf jeden Fall sagen. Also ich habe erwähnt so die Einstiegsschwierigkeiten waren bei mir nicht so das Ding. Mir war da relativ schnell klar, wie das alles funktioniert wird. Aber, und das war schon bei Diablo immer mein Problem, ich bin irgendwie nicht besonders begabt darin, so intuitiv durch Trial and Error zu richtigen Entscheidungen zu kommen, wie ich jetzt meinen Charakter, meinen Bild irgendwie anlegen will. Also es war alles irgendwie sehr, ja, wir probieren das und das aus, aber ich habe irgendwie nie einen Weg gefunden, oder zum Anfang jedenfalls nicht einen Weg gefunden, Ergebnisse, die ich gerne erreichen wollte, zu erreichen. Das ist ja irgendwie auch so das Ding. Also experimentieren ist ja schön und gut, aber dass man dann für den jeweils aktuellen Run sich irgendwas vornimmt, das finde ich persönlich jedenfalls schon auch wichtig. Und wenn man dann irgendwie nicht Strategien hat, um das zu erreichen, ist ein bisschen frustrierend. Also frustriert war ich nie, aber es war alles so ein bisschen einförmig. Und dann haben wir die Vorbesprechung gemacht und dann sind mir irgendwie einige Lichter aufgegangen. Ich habe dann auch, scheue ich mich auch nicht zuzugeben, ein paar YouTube-Videos angeschaut und auch ein paar so Artikel gelesen über die einzelnen Waffentypen, was die irgendwie Vorteile und Nachteile haben und so weiter. Auch so ein paar grundsätzliche Strategien und dann plötzlich hat sich mir irgendwie erst die volle Breite dieser Experimentiermöglichkeiten eröffnet. Also ich kann irgendwie schwer sagen, warum ich das selber, aber das ist bei vielen anderen Spielen auch schon so gewesen, warum ich das selber nicht so reinfinde, warum ich da immer diesen Anstoß brauche. Aber ja, und sobald das dann irgendwie klar war, hat es dann irgendwie besser geklappt. Aber ich glaube, wir kennen beide dieses Gefühl, dass man am Anfang eines Runs irgendwie die falsche Entscheidung trifft und dann merkt man relativ schnell so,
ja, das wird jetzt nichts mehr.
Weil man dann eben auch ein Gefühl dafür entwickelt, so wie viel Schaden muss ich denn so quasi pro Angriff eigentlich landen, circa, damit das einigermaßen komfortabel wird.
Also ich finde das ganz witzig, weil ich glaube, da hatte ich dann den Vorteil, dass ich halt so ein Spiel noch nie gespielt habe und einfach null Erwartungshaltung an mich selber hatte. So, ich muss jetzt hier den richtigen Bild, was ist ein Bild, ja? Also das hatte ich einfach nicht. Und ich habe dann einfach diese Prophecies abgearbeitet, weil das war ja was ich auf jeden Fall machen wollte. Und was ich mir dann immer vorgenommen habe, war auf jeden Fall, ich möchte gerne die Sidequests weiterkriegen. Die habe ich auch immer priorisiert, deswegen auf jeden Fall, wenn das Ausrufezeichen kommt, zu denen gehen. Und dann habe ich mir halt immer mindestens eine Fatal Prophecy vorgenommen für den Run und meinte, ich mache das. Das heißt, ich gehe jetzt immer zu Ares, weil ich die Ares-Booms noch brauche. Und das war mein Ziel. And that's it. Und so habe ich dann irgendwann so ein Gefühl dafür entwickelt. Also ja, ich habe mich dann auch mal belesen, welche Waffe und welcher Aspekt von welcher Waffe so die besten sind. Und dann habe ich beschlossen, nee, aber das, was das Allerbeste ist, hasse ich zu spielen. Das ist dumm gelaufen. Und habe dann alles mal ausprobiert. Und dann hatte ich irgendwann so eine Kombination aus, welche Waffe mit welchem Boon auf welcher Art der Attacke drauf am besten funktioniert für mich persönlich. Und dann lief das eigentlich ganz gut so. Und dann dachte ich so, okay, gut, das funktioniert jetzt anscheinend.
Was bei mir der Gamechanger war auf jeden Fall A, zu verstehen, dass es sinnvoll ist, zu steuern, welche Götter man trifft. Das haben wir ja schon erwähnt, das läuft mit diesen Keepsakes, ne? Also ich kann mir zum Beispiel am Beginn des Runs das Keepsake von Artemis einstecken und dann wird Artemis die erste Göttin sein, die ich treffe. Und das ist dann, setzt einen Parameter für das restliche Spiel, weil damit dann abgesichert ist, dass ich Artemis immer weiter treffen werde.
Ja, weil die dann aufeinander aufbauen, die Boons auch, genau. Also gerade welchen Keepsake von welcher Gottheit man mit in den Tartaros nimmt, da kann man sehr viel darüber steuern, was man bekommt. Das ist wirklich großartig und da hat man dann irgendwann so seine Favorites. Also ne, bei dir ist Artemis, bei mir ist es, glaube ich, Demeter.
Also ja, Demeter ist auch super.
Demeter kriegt man erst später, aber das dauert eine Weile. Früher, also angefangen hatte ich mit Athena, weil die ja diese Abwehrsachen hat. Und ja. Das ist am Anfang schon sehr gut, weil man ja noch nicht so viel Leben hat. Und als ich dann irgendwann Demeter hatte, das lag mir dann einfach. Und dann nehme ich eigentlich immer Demeter mit den Tartaros. Also das mache ich fast immer, außer ich möchte mal wieder was anderes ausprobieren. Und dann kann man ja für Asphodel kann man dann anderen Keepsack nehmen.
Genau, man kann das ja immer wechseln zwischen den einzelnen Larrys, und sollte man auch, damit man eben ein bisschen Einfluss darauf hat, was auf einen zukommt. Und was für mich auch noch ein Gamechanger war, es gibt nämlich, muss man glaube ich noch ganz kurz erwähnen, drei grundsätzliche Typen von Angriffen, die man hat. Man hat quasi den normalen Angriff, man hat einen Special-Angriff und man hat einen Cast. Und ich habe den eigentlich immer ignoriert. Der Cast ist ein Fernangriff und der ist in seiner Einsatzmöglichkeit begrenzt dadurch, dass man rote Kristalle hat. Und diese roten Kristalle schleudert man mehr oder weniger in der Grundform. Und die bleiben dann im Gegner stecken und nach einer gewissen Zeit fallen sie wieder aus ihm heraus und dann muss man die wieder einsammeln, um den Cast, also den kann man nur einsetzen, wenn man einen von diesen Kristallen bei sich hat.
Ja.
Der ist in seiner Grundform jetzt nicht so eine spektakuläre Attacke, aber der kann durch göttliche Fähigkeiten sehr krass modifiziert werden.
Ja.
Und das verändert die gesamte Art und Weise zu spielen. Also bei mir war es zumindest so.
Es war da, dann kann man es auch benutzen. So bin ich da rangegangen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, so viel.
Nein, ich habe, also bei mir war es wirklich so, dass ich mir gedacht habe, so, warum sollte ich einen Angriff einsetzen, wo ich irgendwie in den Einsatzmöglichkeiten beschränkt bin, weil ich dann diese Kristalle aufsammeln muss. Finde ich total unnötig. Ich glaube, das erste Mal, wo ich dann verstanden habe, wie mächtig das Ding ist, war, wie ich eben mit Demeter unterwegs war. Und dann bei Demeter gibt es eine Modifikation für den Cast, wo sich dieser Kristall in einen großen Eiskristall verwandelt und so einen Energiestrahl ausstrahlt. Und alles, was in diesem Energiestrahl steht, nimmt einfach durchgehend Schaden.
Ja, ich finde die super anstrengend. Ich mag ja Demeter, aber den Cast nehme ich nie von Demeter.
Naja, aber so hat jeder irgendwie seine Vorlieben.
Ja, und man probiert es halt alles mal aus. Also ich glaube, ich habe so die Mächtigkeit von Cast vor allem verstanden, als ich mal wegen Fated Prophecies den von Ares genommen habe.
Mhm.
Und dann dachte ich so, ja, das ist schon ziemlich cool so. Und dann wird das halt immer verwendet, wenn gerade mal wieder was da ist.
Was ich mich auch noch gut erinnern kann, ist, und das ist auch sowas, was das Spiel einfach sehr gut macht, dadurch, dass man eben immer von Anfang an sich durchkämpfen muss, man hat halt dieses Erlebnis, wenn man das erste Mal Hades besiegt, dass man dann das Gefühl hat, so man hat wirklich so ein etwas Ganzes geschafft quasi. Also man kann schon zwischendurch das Spiel speichern und abbrechen, das geht schon. Aber es ist eben, es gehört quasi dann alles, was am Weg zu Hades im Weg gestanden ist, gehört alles zu diesem einen Run dazu. Das ist irgendwie cool, weil man aufgrund der Spielmechanik, weil man so viel dafür gearbeitet hat, aber auch deswegen, weil, und das ist auch noch was ich eh schon mal gesagt habe und jetzt da aber nochmal betonen will, diese Bosskämpfe funktionieren ja immer so, dass man irgendwie herausbekommen muss, welche Abläufe das Spiel da hat. Also die haben immer irgendwelche unterschiedlichen Typen von Attacken und die setzen sie in unterschiedlichen Rhythmen ein und die kündigen sich auf unterschiedliche Art und Weise an. Es ist schon so gestaltet, dass man eine faire Chance hat, sich da einzuarbeiten, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, bei mir ist es, wie gesagt, wirklich so, dass ich erst in der letzten Woche eigentlich, jetzt bevor wir diese Aufnahme machen, die allermeisten Sachen über das Spiel dann nochmal gelernt habe, einfach weil ich neu dazu angeregt worden bin, Sachen auszuprobieren. Es ist auch interessant, weil ich ja oben schon gesagt habe, dass das eines der Merkmale dieses Spieles ist, dass es einen eigentlich zum Experimentieren einlädt. Ich habe das also theoretisch schon verstanden gehabt, aber ich habe es praktisch noch nicht in der Form umgesetzt. Das ist irgendwie ein interessanter Charakterzug. Weiß nicht, was es über mich sagt.
Ich sag ja, ihr lernt in dieser Folge sehr viel über uns, weil, also, ich habe da auch dann nochmal drüber nachgedacht, weil ich tendiere ja eher zum konservativen Spielen, so im Sinne von, oder ich kann jetzt in den Shop rein, dann gehe ich lieber in den Shop rein, als einen Kampf zu nehmen. Oder ich nehme lieber die Leben als Reward, als jetzt irgendwie eine neue Waffe oder so. Also ich will schon mal sehr auf so bewahrende Strategie und möglichst Leben hochleveln und so weiter.
Mhm.
Und andererseits halt auch, wie das Spiel so funktioniert, dass so, whatever, ich mach das jetzt einfach. Marschieren wir jetzt rein und gucken, wie es ausgeht. Und dass das so existiert, da irgendwie beides in meiner Spielmechanik widerspricht sich natürlich kein bisschen, aber ist irgendwie, glaube ich, auch sehr aussagekräftig.
Ja, es gibt ja auch noch eine nette, im Spiel selber noch so eine nette Metapher dafür, wie das Spiel funktioniert. Man bekommt, man kann es glaube ich erraten, von wem eine Lyra geschenkt und diese Lyra steht dann...
Die muss man auch kaufen, aber...
Und dann steht sie da im Schlafzimmer und dann kann man die halt nicht so einfach spielen.
Nee, man muss das üben.
Immer wieder draufdrücken.
Ja.
Und versuchen sie zu spielen. Und irgendwann wird es dann besser.
Am Anfang kommt da wirklich nur ein schräger Ton raus und dann muss man einfach dranbleiben und jedes Mal, wenn man wieder im House of Hades ist, einfach weiterüben.
Na, ist schon nett. Ist schon wirklich gut. Ja, wir haben noch ein paar Tipps für euch, die, wie gesagt, wir auch gerne gehabt hätten. Die vielleicht wichtigste Feature, das man nützen sollte, wenn man nicht so viele verarbeitete Spiele hat, ist, es gibt eine Möglichkeit, eben God Mode zu spielen. Das kann man einfach in den Einstellungen auswählen. Das heißt aber nicht, dass man unbesiegbar ist. Das wäre nämlich langweilig. Sondern man startet mit einer gewissen Schadensresistenz, 20% am Anfang. Das heißt, man nimmt 20% weniger Schaden, als man eigentlich würde. Und mit jedem Tod, den man durchlebt, steigt diese Schadensresistenz um jeweils 2 Prozentpunkte. Das heißt, sie steigt quasi so lange an, bis man auf einem Level ist, wo man also komfortabel durch diese Unterwelt durchkommt. Das Höchste ist 80%.
Das Maximum. Mhm.
Also ja, das erleichtert auf jeden Fall das Spiel enorm, weil, wie gesagt, man hat relativ wenig Lebenspunkte und nimmt relativ viel Schaden.
Am Anfang. Mhm.
Die Tatsache, dass das Spiel das einfach anbietet, sagt auch alles schon darüber aus, wie es angelegt ist. Also es ist einfach, will halt gar nicht irgendwie ein alle möglichen Leute exkludierendes Hardcore-Game sein. Aber es bietet natürlich die Möglichkeit, ohne das zu spielen. Das bietet auch generell, glaube ich, die Möglichkeit für Leute, die sehr viel mehr Erfahrung mit diesen Spielen haben, trotzdem herausfordernd zu sein.
Und das ist eben auch ein Weg, wie jeder Tod einen sozusagen weiterbringt, weil jeder Tod die Schadenstoleranz hochpusht. Apropos Leben. Im Mirror, da wo man sich Updates für sich selber kaufen kann, würden wir auch sagen, die wichtigsten sind auch da die Lebenspunkte. Also man kann, es gibt Death Defiance, also dem Tod trotzen. Das kann man sich kaufen, denn wenn man dann stirbt, dann stirbt man nicht sofort, sondern kriegt nochmal einen bestimmten Anteil von seinem Leben wieder zurück. Und das kann man bis zu 3-mal kaufen. Was natürlich das auch sehr viel leichter macht, weil man dann sozusagen nicht nur einmal sterben muss, sondern 4-mal, bis man wirklich im House of Hades wieder landet.
Genau.
Und es gibt dieses, du hattest das schon erwähnt, dass man, wenn man eine Kammer geklärt hat und dann rausgeht, dass man da gewisse Punkte von Leben zurückbekommt, bis zu 3 nämlich pro Kammer. Das ist Chthonic Vitality. Und das würde ich auch priorisieren, weil einfach man dann automatisch quasi 3 Lebenspunkte zurückkriegt.
Man kann die maximalen Lebenspunkte auch steigern von 50 auf 100, glaube ich, insgesamt.
Ja, auf 100, genau. Das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn man generell schon mal mehr Leben hat, ja. Und dann gibt's noch ganz viele andere Sachen im Mirror und was man davon wie wichtig findet, hängt auch vom Spielertyp ab.
Ja, wir haben schon ein bisschen über so Empfehlungen gesprochen. Ich habe einen Favorite Element meines Spiels hier noch aufgeschrieben, nämlich das beste Soundbite des Spiels ist im Kampf gegen Hades, wenn er mit wunderbar tiefer Stimme Darkness sagt.
Sehr gut.
Danke. Und das funktioniert offensichtlich als eine Art Kommando für die Tarnkappe, die berühmte Tarnkappe von Hades, mit der er sich unsichtbar machen kann. Das finde ich auch wieder sehr nett, dass das dann natürlich da einfließt und damit nicht vergisst, dass die etymologische Wurzel für Hades ja der Unsichtbare ist. Also das ist das, was der Name sehr wahrscheinlich zumindest ursprünglich bedeutet.
Ja, einer meiner Favoriten ist immer, wenn Thanatos mit Zagreus um die Wette kämpft, dann hat Thanatos immer den einen oder anderen genervt, sarkastischen Kommentar auf Lager. Das feiere ich jedes Mal.
Ja, und was man jetzt natürlich auch noch besprechen muss bei so einem Spiel, sind die Waffen und welche wir da am liebsten mögen. Insgesamt sind es ja 6 Stück. Also wenn ich das zusammenkriege, ist es ein Schwert, es ist ein Speer, ein Schild bzw. eine Aegis. Mhm. Es sind Fäuste oder Kampfhandschuhe. Mhm. Es ist ein Bogen und es ist ein Gewehr, eine Gatling. Genau, und klarerweise sind davon 2 ganz klare Fernkampfwaffen. Der Speer ist so eine Mischung aus Fernkampf und Nahkampfwaffe. Die Fäuste und das Schwert sind so klare Nahkampfwaffen und das Schild ist irgendwie so eine. Ich hasse das Schild. kann mit diesem Art und Weise zu kämpfen nicht wirklich was anfangen. Es hat natürlich den Vorteil, dass man beim Angriff selbst geschützt ist, glaube ich. Dass man kann dann irgendwie nicht getroffen werden oder so.
Ja, das habe ich am Anfang immer gespielt, weil das Einzige war, was ich so halbwegs verstanden habe. So, und man nicht sofort tot war. Also ich nicht sofort. Aber ich bin dann auch davon weggegangen.
Ja, und man kann dann eben unterschiedliche sogenannte Aspekte freischalten. Verbesserungen für die Waffen, aber jeweils 4 unterschiedliche Arten. Und man kann dann sozusagen diesen jeweiligen Aspekt vor dem Beginn des Runs auswählen. Und die haben dann noch zusätzliche Boni oder Fähigkeiten dabei.
Genau, und der 4. Aspekt, den kriegt man dann auch erst im Laufe des Spiels und auch dafür muss man verschiedene Bedingungen erfüllen.
Und das ist auch ganz lustig gemacht, nämlich, weil, ohne jetzt zu verraten, wie die alle konkret heißen, aber diese versteckten Aspekte, die bilden dann so ein Element des Crossovers zu anderen mythologischen Kreisen. Das ist irgendwie ganz nett.
Ja, das ist super gemacht. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail, weil Spoiler und so, aber da könnte ich auch drauf freuen.
Ja, also um das jetzt noch kurz abzuschließen, ich finde, dass der Speer die wahrscheinlich beste Waffe ist. Also die nehme ich am häufigsten. Oder die Fäuste, die finde ich auch super.
Ja, bei mir auf jeden Fall die Fäuste. Also Fäuste mit Aspekt von Demeter, das ist mein Weapon of Choice. Also ich habe die alle ausprobiert natürlich. Und es hat sich dann auch im Laufe des Spiels geändert, wie gut ich welche fand. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass die Fäuste am besten zu dem passen, wie ich das spiele gerne.
Ja, und was ich auf keinen Fall empfehlen kann, ist die Gatling, also das Gewehr. Weil die hat nämlich den gewaltigen Nachteil, dass man sie nachladen muss. Und zumindest mir geht es dann so, dass ich da immer aus meinem Rhythmus rausgerissen werde.
Also es gibt bei der Gatling gibt's dann, wenn man da den richtigen Daedalus-Hammer findet, dann gibt's Auto-Reload. Aber das ist halt nicht garantiert. Also das findet, weil ich habe auch mehrere Runs mit der Gatling gespielt und das hatte ich vielleicht 2-mal. Also da kann man nicht drauf hoffen.
Leider nicht. Auch vieles andere aber schon. Ich glaube, damit haben wir im Rahmen dessen, was für uns möglich ist, das Spiel ganz gut dargestellt. Ein paar Schlussgedanken wollten wir euch noch mitgeben. Ich hoffe, es ist klar geworden, oder wir hoffen, es ist klar geworden, dass es ein Spiel ist, das man sowohl für die Spielmechanik als auch für die Story spielen kann. Also das ist einer der großen Stärken, finde ich, dieses Spiels.
Ja.
Der vielen großen Stärken, dass es da für alle was mitbringt. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, warum es so gut angekommen ist und warum es dann auch so viele Awards eingeheimst hat.
Ja.
Nicht, weil es sich anbietet, sondern weil es einfach für alle was anbietet.
Ja, das ist auch wirklich so. Ich habe mit verschiedenen FreundInnen schon gesprochen über das Spiel, die das nämlich auch gespielt haben. Aber wie gesagt, in meinem FreundInnenkreis gibt es sehr viele Gamers und die spielen es auch alle anders.
Diese Entscheidung zu sagen, man lässt die Leute einfach sehr viel ausprobieren und einfach viele Dinge für sich selbst zu entdecken und lässt diesen ganzen Druck weg, dass man jetzt endgültige Entscheidungen treffen muss, mit denen man dann leben muss, mehr oder weniger. Das ist schon cool und sorgt irgendwie für eine sehr entspannte, aber das sind trotzdem nie langweilige oder nicht herausfordernde Spielerfahrung. Und das heißt auch nicht, dass man keine Dinge falsch machen kann. Natürlich kann man Dinge falsch machen. Aber der entscheidende Unterschied ist halt, man wird nicht mehr dafür bestraft, als man sich selber dafür schon bestraft. Weil natürlich ärgert man sich, aber man ärgert sich halt nicht noch zusätzlich mehr, dass man was falsch gemacht hat, weil man jetzt irgendwie eben wieder wirklich komplett auf Null gesetzt wird oder so und der ganze Fortschritt weg ist.
Ja, und das Ärgern hält sich dann bei mir auch ziemlich in Grenzen. Also ja, als ich da mit dem einen Leben noch in Asphodel in die Lava gelatscht bin, da habe ich mich sehr bei mich selber geärgert. Aber das war fast das einzige Mal, weil ja, irgendwie hin und wieder hatte ich das dann auch, dass irgendwie die Kombination von den Boons so gar nicht aufgegangen ist und dann, ja, okay, gut, stirbt man doch nochmal zwischendurch. Aber selbst, es macht ja auch nichts. Es macht ja nichts. Geht man halt auf den nächsten Run. Also, und man hat wieder was dazu gelernt.
Was wir noch gar nicht genug, wir haben es schon erwähnt, aber man kann es nicht genug betonen, dass es einfach wirklich sehr, mit sehr viel Liebe gestaltet ist. Wir haben die völlig unterschiedlichen Waffentypen. Wir haben diese wunderschön gezeichnete Grafik, wahrscheinlich handgezeichnete Grafik. Und wir haben diese ganzen völlig unterschiedlichen Charaktere, die alle individuell sind, alle sympathisch sind und alle vielleicht bis auf Dusa auch faszinierend sind. Das ist nichts Gewöhnliches, sage ich jetzt mal. Was ich auf jeden Fall auch nochmal betonen wollte, ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, diese Unterwelt und diese Mythologie lebt bis zu einem gewissen Grad. Also das ist, mir ist kein besseres Wort dafür eingefallen. Aber sie ist auf jeden Fall nicht nur Kulisse oder Nacherzählung, sondern man fühlt sich da dann wirklich ein bisschen zu Hause. Auch im House of Hades. Das ist schon ein cooler Effekt.
Ja, das kann ich alles nur unterstreichen, was du gesagt hast. Das ist mit so viel Liebe und so viel Details alles gemacht. Der Soundtrack ist auch großartig und den kann man dann auch sogar noch beeinflussen. Und
ja, ja, das absolut. Aus der literaturwissenschaftlich-philologischen Sicht ist es natürlich auch einfach cool, dass es eben die Art und Weise, wie diese Mythologie verarbeitet wird, halt auch so gut funktioniert, dass es diese Klischees auf der einen Seite aufbricht, da wo sie nötig sind, ironisch aufgreift, da wo sie ironisiert werden müssen und eben die Möglichkeit gibt, Ungerechtigkeiten oder Tragik in was Besseres zu verändern, auf jeden Fall.
Und auch einfach eine tolle antike Rezeption. Also das Spiel macht Spaß als Spiel, es macht Spaß als antike Rezeption und
ja.
Also ich glaube, es ist schon klar geworden, dass wir große Fans davon sind und wir das eigentlich nur uneingeschränkt empfehlen können.
Ja, so ist es. Wenn ihr Interesse daran habt, ein Computerspiel zu spielen, dann solltet ihr dieses Spiel unbedingt ausprobieren.
Absolut.
Und euch zu eigen machen, so wie das Spiel euch einlädt, es zu tun. Damit sind wir, glaube ich, für heute am Ende mit unserem Exkurs in die Unterwelt. Der erste Exkurs in die Unterwelt, den wir dieses Jahr machen werden.
Unser erster Run.
Genau. Spätestens im Juni geht's wieder dorthin. Sechstes Buch der Aeneis im sechsten Monat.
Stimmt.
Nochmal kurz die Erinnerung, dass wir diesen Deep Dive machen und ihr den gerne euch anhören könnt, unseren Deep Dive zur Aeneis. Und auch sonst könnt ihr gerne uns abonnieren, weiterempfehlen oder auch Sterne vergeben.
Ja, sehr gerne.
Auf dem Portal, wo ihr den Podcast hört oder runterladet. Und für heute sage ich danke, Jana, für das schöne Gespräch.
Ja, danke dir.
Und ich freue mich schon, wenn Hades 2 draußen ist, wieder über Computerspiele sprechen können.
Ja, da freue ich mich auch richtig drauf. Und dass ich das irgendwann mal sagen werde, habe ich definitiv nicht kommen sehen.
Sehr gut. Gut, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.